Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Hello,
die Bewegtbild-Banausen.
Worum geht's?
Um Filme und Serien.
Filme und Serien,
bis aber nicht nur. Ihr kotzt.
Ja. Hab auch schon mal reingeschaltet, da habe ich über andere Sachen hier. Habe ich bei anderen Sachen hier reingehört.
Nämlich?
Da ging es um Politik.
Aha.
In einer anderen Sendung ging es um Hip-Hop.
Ja.
Dann ging es um, keine Ahnung, psychische Krankheiten. Dann geht es um Cornflakes.
Ja, wir sind vielseitig unterwegs, das stimmt schon.
Ja.
Aber.
Film und Serien behandeln wir nur nebenbei.
Meinst du, ja? Das ist die Nebensache. Okay.
Meinst du, ja?
Mhm.
In erster Linie.
Worum geht's?
Es wird nicht alt, ja.
Nee, der wird nicht alt.
So, und nu?
Ich weiß nicht. Wollen wir nach Hause gehen, oder?
Ey, hör mal auf, genau.
Ja, hören wir auf, reicht, Leute. Ja. Ich finde, wir haben einen guten Job gemacht.
Ey, hallo, ich meine, du kommst nicht vom Auflegen, oder? Also, hast du heute Nacht nicht aufgelegt?
Nee, wird doch ein bisschen weniger werden jetzt demnächst. Also,
naja.
Insofern, es geht wieder alles in den Lockdown. Insofern, der DJ hat wieder ein bisschen frei und hat am Wochenende mal wieder freie Tage.
Ja, sehr schön. Ist eigentlich für unseren Podcast kann das ja nur förderlich sein.
Für den Podcast ist das förderlich, ja. Für meine Brieftasche ist das nicht förderlich.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Supporter. Ich bin obdachlos.
Stimmt. Unterstützt Guess. Wir brauchen noch mehr Supporter.
Unterstützt Guess. Damit er nicht auf der Straße landet und ich habe ja schon bewiesen, wie schlecht ich singen kann. Insofern, da kommt nicht viel bei rum, wenn ich mich da in die Einkaufspassage stelle und mit einer Akustikgitarre Wonderwall versuche zu spielen. Das ist
ja, funktioniert
zum Scheitern programmiert. Also wenn, dann bezahlen die mich, um aufzuhören, damit ich aufhöre. Aber die bezahlen mich nicht, weil es geil ist.
Na ja, gut, damit kann man auch Geld machen.
Vielleicht.
Aber apropos Supporter. Dennis hat uns ein Paket geschickt.
Dennis the Menace.
Ja. Und wir haben versprochen, dass wir das on-air auspacken.
Bevor du das Paket auspackst, muss ich natürlich nochmal hier online natürlich hier meinem alten Weggefährten zum Geburtstag gratulieren. Hier ist ja die erste Episode nach dem B-Day. Insofern herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Du übrigens nur fürs Protokoll. Also ich habe ihm gratuliert an dem Tag ja nicht, dass er denkt, das ist jetzt hier mein erster Gruß.
Ja,
aber
nochmal
vor allen Leuten alles Beste gewünscht und
danke.
Aufs nächste Podcast, ja.
Ja, kann was werden, ey. Jetzt Schnapszahl und so.
Schnapszahl.
Wie?
Ab 40 zählt man auch nicht mehr richtig mit. Ist doch, ob man jetzt 42 oder 48 oder 46 oder 41 ist.
Meinst du, alles gleich.
Das ist einfach nur Ü40.
Ja, na gut. Ja, ein Ü40 Geburtstag. Dann jetzt mal der Stuff von Dennis.
Mhm. Was für tolle Hörer wir haben. Schicken uns hier Geburtstagspakete und DVDs und immer wieder zwischendurch Zeugs.
So, er hat ja auch irgendwie, okay, das sieht so aus, als wäre es für dich.
Oh, ich krieg auch was.
Guck mal, es gibt Wortspiele, Alter. Hier, Feliz Navidad.
Ah.
Ha, der Fuchs.
Ich ja, verstehe mein Wortspiel allerdings nicht.
Ja, das.
Wrallig Kerstges. Sollte mir das was sagen?
Was? Frohlig Kerstges.
Okay, Frohlig. Wrallig Kerstges.
T. Am Ende.
Guest. Guest, Guest. Wir verstehen nicht. Also fröhlich ist
ach
wahrscheinlich...
Ach so, Alter. Fröhliche Weihnachten natürlich auf einer anderen Sprache.
Welche Sprache soll das sein? Guest, Guest. Ich kenne diese Sprache nicht.
Also fröhlich klingt nach was Skandinavischem.
Ach so, okay.
Weißt du? Fröhlich, fröhliche.
Das mag sein.
Das... Boah, Alter, nachher ist das...
Der grüßt mich auf Skandinavisch hier.
Worum geht's?
Du weißt schon, dass ich Serbe bin, ja?
Und das sieht auch so aus, als wäre das was für dich.
Jawohl, das aber ist hier. Für den echten Tom Hanks Ultra, das bin definitiv ich.
Ja, und für den echten Hip-Hop-Head hat er darauf hingewiesen, dass das für mich ist. Und das ist schon zum Geburtstag, ne?
Das ist ein Geburtstagsgeschenk, richtig.
Ja, die anderen Sachen sind dann zu Weihnachten.
Dürfen wir die anderen Sachen überhaupt schon aufmachen? Was hat er gesagt? Oder ist das jetzt nur dein Geburtstagsgeschenk?
Das weiß ich gar nicht. Vielleicht sollten wir die erst zu Weihnachten aufmachen.
Sollten wir, aber machen wir nicht, weil hier liegen Geschenke für mich, da werde ich kommen bis Weihnachten warten.
So, ich packe jetzt erstmal hier das...
Das ist auf jeden Fall legal, das ist schon mal der legale Teil, also den darfst du auspacken.
Oh, wie schön. The Art of Hip-Hop Covers. Ein Kalender.
Oh, wie geil.
Wo offenbar jeden Tag dann ein anderes Cover von einem Hip-Hop-Album ist. Das ist ja geil, Alter.
Ist was von Drake dabei?
Von Drake? Weiß ich nicht. Ist ja nicht alle gelistet. Hier steht 365 of the most legendary Hip-Hop and Rap Covers from the early 80s until today.
Ist Gucci Gang dabei?
Ja, muss ja.
Super, okay.
Discover every day a unique vinyl cover from old school legends to recent artists. An absolute must-have for all Hip-Hop lovers and all B-Boys and Girls out there. Sehr schön.
Sehr geil, bin ich ein bisschen neidisch.
Ich fühle mich angesprochen.
Ist Finch asozial.
Geil, dabei. Alter. Digga, du weißt so viel wie ich, das ist noch eingepackt. Ich
Finch asozial ist wahrscheinlich nicht dabei.
Auspacken.
Hängt von der Edition ab. Nein, es sieht schon ein bisschen oldschool aus.
Ja, World's First Record Calendar, aber es ist Volume 1. Vielleicht gibt es ja noch für die Trap-Fans auch eine Version.
Wahrscheinlich hat er, weil ich jetzt 3-4 Jahre älter bin, hat er mir den gleichen Kalender eingepackt, so mit Klassik.
Genau.
Ravel, Bolero und so. 3. Januar.
Ja.
Jeden Tag an das Klassik-Cover.
Geil von Dennis, Alter. Ey,
mega.
Geiler Typ, wirklich. Vielen, vielen Dank. Freut mich sehr. Und jetzt packen wir wirklich den Rest auch aus, oder was?
Ja, klar packen wir den aus.
Nee, ich mach das jetzt so. Ich pack das Ding dann erst nächste Episode aus.
Du packst es erst nächste Episode auf?
Ja, weil dann sind wir näher an Weihnachten.
Aber jetzt bin ich ja...
Ja, jetzt kannst du machen, was du willst.
Jetzt bin ich unter Zugzwang. Nee, das kann ich nicht. Mach das jetzt auf. Lass doch hier nicht eine Woche hier die... Nachher ist irgendwas nicht Haltbares drin.
Nee, das habe ich ihn schon gefragt.
Ich nicht.
Das ist kein Problem.
Ich habe keine Bestätigung gekriegt. Ich habe ihn nicht gefragt.
Okay, gut.
Du kannst mir hier sonst was erzählen.
Das ist jetzt das Tom Hanks Geschenk oder was, was du auspackst?
Genau. Der Tom Hanks Ultra hat vielleicht irgendein Geschenk gekriegt, was damit zusammenhängt. Aber ich weiß nicht, ob das mit Tom Hanks eine Anspielung ist. Oh, Solta. Der denkt sich auch geile Sachen aus, Alter. Everyone's favorite fortune telling machine. Solta. Okay, das ist ja interessant. Das ist so wie diese App. Da gibt es so eine App, wo du so VIPs erraten musst. Wie heißt der nochmal? Was? Ja, da hast du auch so einen Wahrsager.
Ach so, ja, stimmt.
Dieser Wahrsager, wo du dann so bestimmte Infos eingibst und dann schließt der mal aus und dann am Ende musst du halt erraten, wer das ist.
Aber VIPs ist mal dehnbarer Griff, weil ich war da auch mal drin in dem Spiel, Alter, wo ich auch dachte so, really?
Du warst auch dabei, ja.
Leute,
na gut, man kann ja auch selber Leute
erraten können, so echt nicht.
Naja gut, man kann es ja eingrenzen auf alles Mögliche. Aber sehr geil.
Das geht auch in die Richtung,
das
oder was?
Das probiere ich gleich mal. Wenn wir nachher ins Kino gehen, mache ich den an und dann...
Ja, freuen sich alle.
Den ganzen Film über und so weiter werde ich mir irgendwelche Sachen hier voraussagen lassen. Danke, Dennis. Mega gut.
So, und Frohlickes Fest ist tatsächlich holländisch.
Holländisch ist das.
Siehst du?
Okay. Festgest.
Nein.
Darauf wäre ich nicht gekommen.
Kes Fest ist eigentlich...
Ja, ich habe es verstanden, aber das Wortspiel habe ich nicht verstanden, weil ich das auf Holländisch noch nie gehört habe. Ich war noch nie in Holland. Ich kenne keine Holländer. Ich weiß nicht mal, ob es Holland gibt.
Ja, genau. Das ist alles ein Gerücht.
Frohlickes Fest.
Also du hast schon weiter ausgepackt.
Na klar, habe ich weiter ausgepackt.
So, jetzt, ich gucke mir hier mal deinen Soltar an.
Oh, okay. Das ist natürlich perfekt für mich.
He speaks.
Redensarten und Sprichwörter.
Oh ja, das ist natürlich...
Herkunft, Bedeutung und Verwendung.
Geil, Alter. So, schlag sofort nach, ob die gute Bresche drin steht, Alter.
Sag mal hier, das ist hier für mich.
I've lost my marbles.
Wenn mir sowas wieder hier, wenn ich wieder rede, wenn wir durcheinander bringe, dann kann ich immer nachschlagen.
Alter, der Dennis.
You're a real character, aren't you? God, you're a real character.
Hey, das ist aber mega hier, guck mal.
Keine
also hier
Sendung
steht so eine Sache übers Knie brechen und dann ist darunter erklärt, wo das herkommt und warum das so heißt.
Ja, geil. Deswegen guck mal sofort, ob in die Bresche springen da steht.
In die Bresche springen, ja, ist ja hier schön nach Alphabet sortiert. Insofern kann man da gleich mal nachschlagen.
Das ist das perfekte Buch für dich, Alter. Jetzt kannst du jede Sendung kannst du jetzt hier ein anderes Ding präsentieren.
Auf jeden Fall.
Dann haben wir doch noch unseren pädagogischen Auftrag mit erfüllt.
Werde ich machen, sonst komme ich schließlich in Teufels Küche.
Nee.
Ach so. Das I ist nicht nach. Ach so, das I ist auf in den Puff gehen? Was?
Was ist das für eine Redewendung? In den Puff gehen.
In den Puff gehen. Heute ist diese Aussage klar: der Puff ist ein Bordell. Früher war Puff jedoch ein Brettspiel, das dem Backgammon ähnelte. Irgendwann im 18. Jahrhundert schlich sich in Herrenkreisen die Gewohnheit ein, sich mit der Entscheidung zu verabschieden, man wolle noch Puff spielen gehen, wenn man in Wahrheit ins Bordell ging.
Ach so?
Der Geheimcode wurde bald ruchbar: Puff zum geläufigen Namen fürs Bordell und das Brettspiel in Tricktrack umbenannt.
Ha. Huh.
Das hat man nicht, das hast du nicht gewusst, dass in den Puff gehen eine Redewendung ist, oder?
Nee.
Ja.
Ist ja geil, Alter.
So, jetzt muss ich mal suchen hier. Ich bin noch kein Krösus, ich glaube, es hackt. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich mach dir doch nicht den Leo. Ich verstehe nur Bahnhof, im Sande verlaufen, immer dieselbe alte Leier. In der Kreide stehen, in den Sielen sterben, im Bauch und Bogen verurteilen. Wo ist denn in die. Ach da, in die Bresche springen. Okay. Wer für einen anderen in die Bresche springt, kommt ihm mit großem Mut und hohem Einsatz zur Hilfe, obwohl er eigentlich nicht dazu verpflichtet ist. So war das auch früher, wenn die Feinde bei einer Belagerung einer Bresche, das heißt eine Lücke in die Stadtmauer, geschlagen hatten. Hm. Während eine solche Bresche sprang, um die Feinde abzuwehren, bezahlte sein Einsatz höchstwahrscheinlich mit dem Leben, gab aber den anderen Verteidigern die Möglichkeit, sich neu gegen die Angreifer zu formieren.
Als hätten wir es schon mal erwähnt.
Vollkommen ja, richtig. Schön. Vollkommen richtig. Fehlerfrei. Sehr geil.
Das ist ja echt cool.
Alter, das ist mega.
Der Dennis.
Aber erklär mir mal bitte, sich auf die Hinterbeine stellen.
Na, das muss ja aus der Tierwelt kommen.
Ja.
Also weil Tiere wie Bären oder so, wenn die angegriffen werden, ist das der Verteidigungsmodus. Dann gib ihm auf die Hinterbeine.
Ach, der ist gut, der Lee. Der ist einfach gut, der Kerl. Das ist mega.
Was heißt denn auf die... Also,
ja, genau das heißt es.
Ach so?
Dass man sich verteidigt praktisch. Und das kommt aus dem Tierreich. Genauso wie du es gerade erklärt hast, steht es da drin. Mega, Mensch, mega gut.
Hätte ich mitschreiben können bei dem Buch.
Vielen Dank. So, jetzt kriegen wir noch Besuch. Okay. Dennis kommt jetzt nochmal persönlich vorbei und singt ein Geburtstagslied.
Keine Ahnung, was hier los ist.
Was zur Hölle? Kein Plan. Ja, geh mal ran. Ich mach mal weiter. Ja. Ihr seid nicht die Einzigen, die Geburtstagspakete schicken. Jede 5 Minuten klingelt's hier und Geschenke fliegen ein in Lies Bude.
Ja, es sieht aber wirklich so aus, als würde ich jetzt noch irgendein Paket kriegen.
Möglicherweise, weil Freunde hast du ja nicht, die normalerweise an die Tür klingeln würden, insofern.
Nee, vor allem nicht so spontan.
Und ich bin schon da, also insofern.
Ja.
Da gibt's ein paar Ausschussverfahren, kann das nur ein Paket sein, das du dir wieder selbst geschickt hast.
Hm.
Oh, keine Geschenke, ich bestell mal was für mich. Happy Birthday, genau. Lieber Lee.
Beschenk mich jetzt selbst.
Mach weiter, wie du machst.
Hm.
Ich befrag mal in der Zeit den Solter,
ja,
was wer vielleicht an der Tür gerade geklingelt hat.
Ey, das ist doch bestimmt batteriebetrieben, oder nicht?
Naja, es ist irgendwie ein Kartenspiel mit drin.
Ach, ist ein Kartenspiel?
Ja, ja, da sind irgendwelche Karten noch mit bei.
Aber da steht doch He Speaks.
Ja, He Speaks war auch so. Der Solter. Mini-Solter.
Hm.
Wie heißt denn die App, Mann? Bin ich bescheuert, ey.
Ja, ich weiß aber, was du meinst.
Ja, aber dass mir die nicht einfällt, ist schon wieder so typisch, dass ich älter bin als du. Deswegen fällt mir nichts mehr ein.
Genau, nur deswegen.
Früher fiel mir alles immer ein.
Mhm.
Jetzt mache ich den Alessandro. Aber bei dem ist es nicht altersbedingt. Der vergisst so alles.
So,
warten wir jetzt aufs Paket oder machen wir einfach weiter?
Keine Ahnung, Alter, das ist in letzter Zeit hier echt gang und gäbe, dass die einfach irgendwo klingeln und dann rufen die durchs Treppenhaus und der reagiert, kriegt dann einfach alle Pakete in die Hand gedrückt und dann darf man das selber verteilen.
Das ist ja auch eine geile Masche. Ja. Aber du hast doch jetzt gegenüber so einen schicken Hub von einem großen Unternehmen.
Ja.
Da kannst du doch alles hinliefern lassen, es sei denn, das ist groß.
Mache ich auch in der Regel, deswegen weiß ich jetzt auch nicht so richtig, was hier gerade kommt.
Dann ist es vielleicht für die Nachbarn. Vielleicht schreit er gerade durch den Hausflur und hat nur bei dir geklingelt, weil keiner da ist.
Ja.
Naja, egal.
Er wird mysteriös wieder klingeln, wenn er wirklich was für mich hat.
Aber wenn dann irgendein Pakistani hier mit einem Paket vor der Tür steht, dann werden wir ihn erstmal testen mit einer Redewendung. Wir werden ihn erstmal fragen, Digga.
Pakistani gleich, Alter.
Bevor du hier deinen Job ablieferst, keine Ahnung, ich hätte, bitte.
Oh, Alter, aha, okay. Da sind wir.
Jetzt sehen wir, ob ich recht habe. Ja? Setze jede mögliche Nation hier rein. Nimm das Redensartbuch mit. Okay. Gut getimed. Lee hat schon das nächste Paket bekommen.
Richtig, ist nämlich von Alessandro, original.
Nicht dein Ernst?
Ja, Mann.
Da ist gerade ein Paket von Alessandro reingeflattert? Alter, wie geil ist das denn? Ja, mach auf die Scheiße. Das Geile ist, was ich ihn gerade noch erwähnt habe.
Peri Banoserinos.
Alessandro, meine Freund.
Sehr geil.
Ich habe gar nichts erwartet von dir. Was ist da los, ey? Hammer, Alter. Ist ja echt wie Bescherung hier.
Aber Alter, jetzt mal ohne Scheiß, da können doch sämtliche Influencer mit ihren Unboxing-Videos einpacken, weil wer kriegt denn schon quasi während der Aufnahme live Pakete?
Das ist krass, oder?
Und hier, der Postbote, kein Pakistani und mörderunfreundlich, für irgend so ein Atze, Alter, der hat mir das Paket einfach nur entgegengeworfen, nicht mal in meine Richtung geguckt so und gleich wieder abgezogen.
Der Pakistani wäre viel freundlicher gewesen.
Ja, auf der anderen Seite, neulich kam hier einer original um 20 vor 10 abends auch noch Pakete geliefert.
20 nach 10?
20 vor 10.
20 vor 10.
Ja, okay, aber trotzdem halt eine Uhrzeit, wo ich dachte so, Alter, also da triffst du viele Leute halt schon nicht mehr an.
Ja, das ist auf jeden Fall hart. Viele sind auch im Bett.
So, willst du das mal auspacken?
Alter, Alessandro. Okay, das hätte nicht bis Weihnachten stehen dürfen, weil es sieht nach was Essbarem aus.
Oh, Panettone.
Panettone? Mhm. Ich kenne diese nicht.
Nicht?
Nee.
Sieht nach einem kleinen Panettone aus.
Okay, der Lee kennt sich aus. Ach, guck mal hier, der feine Herr, was der hat.
Oh.
Der hat Weihnachtskugeln mit seinem Shrimp drauf hier von Cinema Volante.
Das ist ja geil.
Das ist ja ein krasser Typ. Jetzt muss ich mir doch einen Weihnachtsbaum kaufen. Alessandro.
What the fuck?
Sehr gut, diese. Sehr gut.
Ey, wie geil. Ja, ich habe auch keinen Weihnachtsbaum. Was machen wir jetzt damit?
Vor allem, wir kriegen ja Geschenke hier von unseren Arbeitskollegen, sage ich schon. Von unseren Freunden und Podcast-Kollegen. Und wir verschicken nie was so. Wir sind voll die Assis. Wir nehmen einfach nur.
Ja, stimmt.
Ciao, Banausen. Danke für die vielen Minuten Unterhaltung. Auf ein filmrundes, gesundes neues Jahr. Buena Feste. Ali. Wahrscheinlich Alessandro. Und guck mal.
Ach, da hat
er ja richtig
diese
gut.
Karte gemacht, ja.
Der hat die Karte gemacht von seinem Advents speziell, wo ja verschiedene Kollegen, Zornige Ameise, hier die Filmfressen sind da, Hakan und Michi von Wir quatschen über Filme. Und da quatschen wir jeden Sonntag, unbedingt mal einschalten bei Alessandro, quatschen wir über unsere Lieblings-Weihnachtsfilme und Co. Und da sind wir dann auch demnächst zu Gast. Könnt ihr schon mal reinschalten, da sind schon 2 Folgen online.
Ach so, ja.
Und das Bild, was er gemacht hat, ist ja mega.
Ja, ist cool.
Das ist richtig, richtig gut.
Schön ans letzte Abendmahl angelehnt.
Hat ihn Isa auch hart gelobt, also ist richtig geil. Ja, und dann haben wir hier noch ein bisschen Schoki. Hier kleine Schokokugeln.
Okay. Alter.
Voll gut.
Mensch, wir haben definitiv nur richtig coole Supporter.
Mega gut. Danke fürs Nikolaus-Paket.
Großartig.
Sehr, sehr nicer Move. Da flattert hier echt ein Paket rein, während wir ein anderes Paket auspacken. Das ist ein krasses Timing.
Sehr lustig, ey. Okay, also jetzt nochmal ausführlich. Vielen, vielen Dank an Dennis. Ich werde das zweite Geschenk von dir nächste Episode auspacken. Nein, das mache ich nächste Episode.
Ach, Mitte der Episode. Komm, ich bin neugierig.
Nee, das ist mir klar, dass du neugierig bist. Deswegen passiert das ja erst nächste Episode.
Okay, was wäre denn, wenn ich es auspacken würde? Dann packst du es ja nicht aus.
Nee.
Dann hast du ja dann Versprechen gehalten.
Geht ja nicht, Alter. Nein.
Ich pack's aus und guck nicht hin.
Digga, steht mein Name drauf. Das können wir nicht machen.
Das ist nicht dein Name. Steht Feliz Navidad drauf. Du heißt nicht Feliz.
Doch, Lee ist groß geschrieben.
Code Feliz.
Genau. Ja, geil, Alter. Ja, und also nochmals, vielen, vielen Dank an Dennis und vielen, vielen Dank an Alessandro. Ey, ihr seid so geil.
Ihr seid mega.
Jetzt haben wir hier mehr Geschenke als irgendwas anderes auf dem Tisch.
Aber danke natürlich auch an alle anderen, die uns supporten und die uns keine Geschenke schicken. Das mögen wir natürlich auch. Wahres ist auch cool. Damit unterstützt ihr uns natürlich auch jeden Monat und hilft uns. Also wer da Bock hat, gerne mal bei Patreon und bei Steady reingucken. Da bringen wir auch jeden Sonntag immer eine extra Episode.
Genau das, ja.
Und wir begrüßen natürlich alle, die neu dazugekommen sind, was den Support angeht.
Stimmt, ja. Das werden immer mehr. Das freut uns natürlich sehr.
Ja.
Und ich würde sagen, wir haben ja so ein bisschen was vor.
Haben wir.
Lass mal anfangen.
Ja, dann würde ich mal diesmal ohne Ratespiel anfangen wollen, weil es ist ein guter Übergang. Weil ich habe ja ein Los von Dennis. Und wenn wir ihn schon über den Klee loben, dann
ja, stimmt.
Könnte ich auch glatt damit einspringen, dass ich sage, ab und zu scheißt er uns auch direkt in den Lostopf rein. Insofern, der macht nicht nur gute Sachen und schickt geile Geschenke, sondern er macht auch eine Menge Scheiße. Insofern, der hat schon bewiesen, dass er echt Geschmack hat, indem er uns so Filme wie Girlbox Home Alone at Night vorgestellt hat, so als Auftragsfilm oder
ja, stimmt, ja.
A Taxi Driver und so eine Sachen. Also wirklich gute Filme. Und dann kommt er mal mit Losen um die Ecke, wo ich denke so, Alter.
Ja, hat er ja so ein bisschen angekündigt, ne?
Hat er angekündigt.
Dass seine zukünftige Losstrategie eher in die Richtung geht, dass wir da so ein bisschen Angst vorhaben sollen.
Damit motiviert er natürlich nicht mein Vorhaben hier jede Woche ein neues Los zu ziehen hier für die Supporter, weil ich ja jedes Mal da reingreife freiwillig. Und beim ersten Los theoretisch hätte sagen können, bin ich ja gut weggekommen in diesem Monat.
Mhm.
Stattdessen muss ich jede Woche dann nochmal reingreifen. Das ist ja eigentlich ein bisschen hier ins eigene Knie schießen.
Tja, hast du ja selber ausgesucht.
Schlage ich mir nach. Ins eigene Knie schießen, wo das herkommt. Nein, das werde ich jetzt nicht jedes Mal machen. Aber wüsstest du es?
Ich bin mir noch nicht mal sicher, dass das genau so heißt.
Ich habe mir jetzt ins eigene Knie geschossen? Das heißt so.
Heißt das nicht, sich selbst ins Knie schießen?
Ja, klar. Also ist ja sinngemäß die gleiche Aussage.
Ja, ich frage mich gerade nur, wie es genau heißt. Aber ja, schlag mal nach.
Ja, aber nicht jetzt, oder? Nein, nicht jetzt.
Ich kann das ja machen.
Gut, mach du das in der Zeit.
Genau.
Vorsicht, nicht, dass die Weihnachtskugeln wegrollen.
Ja, eben, das ist hier gefährlich.
Ja, der Typ hat eigene Weihnachtskugeln gemacht, der ist auch krass.
Tja, bei dem muss ja gut laufen. Ey,
muss man sich mal überlegen. Und Co., wir brauchen 5 Jahre, bis wir irgendwie T-Shirts drucken. Der Typ macht eigene Weihnachtskugeln.
Gibt es da einen Index?
Diese Alessandro.
Ah, ja, tatsächlich.
Gibt es einen Index?
Mhm.
Okay, habe ich gar nicht geguckt. Na gut, reden wir mal über Star Wars Holiday Special. Aus dem Jahr 1978. Habe ich mir reingezogen. Alle Beteiligten, die hier irgendwie unterwegs waren, ist die ganze Geschichte peinlich. Harrison Ford nimmt es eher gelassen. Er meinte, er hat es nie gesehen. Er kann sich nicht mehr erinnern, wie die Szenen damals waren. Und insofern war er in jedem Interview eigentlich fein raus, wenn die ihn gefragt haben.
Der sagt, er hat es selber nie gesehen.
Nee. George Lucas hat schon Interviews verlassen und wollte nie darauf angesprochen werden. Der hat damals versucht, sämtliche Kopien, die da irgendwie kursiert sind, irgendwie wegzukaufen. Das hat dann nicht geklappt, weil irgendwann irgendwelche Leute Bootlegs gedruckt haben und er der Meinung war, okay, das Holiday Special ist für keinen mehr irgendwie einsehbar, aber das stimmt nicht, weil irgendwann sind wieder einzelne Filme daraus aufgetaucht. Insofern war das Vorhaben da auch für den Arsch. Und Carrie Fisher hat gesagt, dass sie das Star Wars Holiday Special auch gern mal anmacht, um Gäste aus dem Haus zu treiben, die irgendwie mal zu lange da sitzen und sich festsetzen bei irgendwelchen Hauspartys.
Alter, das klingt ja alles nicht so geil.
Sie meinte, das ist immer eine gute Methode, um die Leute dann rauszukriegen. Wie der Name schon sagt, das war ein Fernsehspecial damals. Insofern bringen wir nicht nur Filme und Serien, sondern auch mal ein bisschen Abseits-Zeug, was so im linearen Fernsehen läuft. Und das ist ein Weihnachtsspecial, was damals im Fernsehen lief in Amerika. Nachdem der erste Teil Krieg der Sterne super erfolgreich war, hat man die bekannten Charaktere und Schauspieler aus dem Film genommen und hat dann dieses Weihnachtsspecial gemacht. Und das wurde inszeniert von Steve Binder. Der hat in der Richtung schon einiges gemacht. Der hat die Emmy Awards teilweise inszeniert. Der hat so ein Elvis-TV-Special gemacht und so ein paar andere Musiker-TV-Special. Also insofern hat man da einen Mann rangeholt, der schon Erfahrung hatte auf diesem Gebiet. Und dann saßen 5 Autoren an diesem Flickwerk, was völlig Sinn macht. Einer von denen war laut eigener Aussage und eigener Biografie komplett auf Koks gewesen. Der war richtig auf Yeo, als er das Drehbuch hier verfasst hat von dem TV-Special.
Okay.
Und das würde einiges erklären.
Weil ist es so eine Lars von Trier-Geschichte, oder was?
Das ist nicht Lars von Trier-Geschichte, das ist eher hier einer von denen hier.
I'm probably gonna cry tonight, and that's on you!
Also, es geht um einen Feiertag in Kashyyyk. Das ist ja der Heimatplanet von Chewbacca.
Mhm.
Und die feiern den Tag des Lebens. So heißt dieser Feiertag. Das ist so einmal im Jahr und das ist so ähnlich wie Heiligabend halt. Das ist so das Pendant zu Heiligabend.
Mhm.
Und wir sehen Chewbacca und seine Familie. Und das heißt, wir haben ein...
Chewbacca hat Familie?
Ja, er hat einen Opa, also sein Vater praktisch. Das ist so ein Opa-Wookie.
Aha.
Dann hat er eine Frau-Wookie. Dann hat er so einen kleinen Sohn-Wookie.
Chewbacca hat ein Kind? Okay.
Chewbacca hat komplett Family.
Aha.
Und Chewbacca ist mit Han Solo unterwegs zu seiner Family, um diesen Feiertag zu feiern. Und Leia und Luke und Han Solo tauchen auch auf und jeder verbringt halt den Tag anders, aber die imperialen Streitmächte, die machen auch vor diesem Feiertag nicht halt und ruhen nicht, um unsere Helden zu nerven.
Weil beim Imperium gibt es kein Weihnachten, oder?
Beim Imperium gibt es keinen Tag des Lebens und keine Feiertage. Da wird ständig terrorisiert.
Mhm.
Und Han Solo und Chewbacca sind natürlich auf dem Weg zu dieser Feier, während Frau Chewbacca gerade in der Küche das Weihnachtsessen vorbereitet. Also Weihnachtsessen, das Tag des Lebensessen.
Ja, ja.
Verstehst du?
Okay.
Und was soll ich dir sagen? Also so stelle ich mir einen schlechten LSD-Trip vor, wo ich auf verschiedenen Bildschirmen und verschiedenen Fernsehern auf volle Lautstärke die Dinos zu laufen habe, die Muppet Show, die Teletubbies, Cirque du Soleil, den Eurovision Song Contest und Krieg der Sterne. So kam mir das Ganze vor.
Okay.
Weil, Alter, das ist völlig zusammenhanglos. Du hast zwischendurch irgendeinen Song, der dann auf einmal performt wird von irgendeiner Sängerin oder von irgendeiner Band.
Ah, da wird noch gesungen?
Ja. Dann hast du irgendwie irgendeine Storyline mit Chewbacca's Family. Dann werden irgendwelche Sketche eingespielt, die aber nicht lustig sind. Dann gehen wir kurz nach Mos Eisley. Wo halt irgendwie die menschliche Wirtin im Zentrum steht, wo halt irgendwie die imperialen Streitmächte reinkommen und dann die Bar zu machen. Und sie versucht halt die ganzen Wesen und die Leute und die Besucher, die da sitzen und trinken, versucht sie halt aus der Bar zu bewegen und sagt so, ja, wir müssen doch jetzt hier zumachen. Und die sagen aber nee und drehen ihr dann so die Schulter zu und trinken weiter. Das ist dann so der Witz.
Aha.
Ey, und das ist alles so schlecht. Und dadurch, dass es ja nie irgendwie offiziell rauskommen ist, sondern digitalisiert war, gibt es das halt nur auf YouTube. In einer total miesen Qualität. Also es kommt noch dazu. Es hat halt ist so ein Rip-Off, was einer vom Fernsehen damals aufgenommen hat, weil das ist in keiner Form irgendwie auf DVD oder Blu-ray rausgekommen.
Mhm.
Das gab mal die einzig interessante Sequenz in diesem Star Wars Holiday Special ist eine Zeichentricksequenz.
Okay.
Und in dieser Zeichentricksequenz taucht zum ersten Mal Boba Fett auf.
Oh.
Das fand ich auf jeden Fall ganz interessant.
Ja.
Aber alles andere. Ist sowas von überflüssig, und sowas für den Arsch. Und ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, dass sie 5 Autoren dran saßen und gesagt haben, Alter, das ist eine richtig geile Idee. diese ikonischen Figuren, die gerade überall gefeiert worden sind, in diesem Film, der super erfolgreich ist, zu nehmen und die in so eine Weihnachts-TV-Episode zu packen und ganz schlechte Sachen drumherum zu schreiben. Ich weiß nicht, wer das alles abgesegnet hat, aber diejenigen sollen in der Hölle gefälligst vom Satan höchstpersönlich anal vergewaltigt werden, 23 Stunden am Tag. Das ist wirklich schlimm.
Krass.
Wirklich, wirklich.
Aber also jetzt neben Han Solo und Chewbacca, wer ist da von den üblichen Star Wars Protagonisten noch dabei?
Luke Skywalker ist dabei. Mhm. Der sieht auch nicht so richtig gut aus, weil der kam gerade von einem Autounfall. Und dem haben sie operativ auf jeden Fall das Gesicht ein bisschen zurechtgebogen und ausgebeult. Und deswegen sieht er hier auch nicht aus, wie er normalerweise aussieht, der Mark Hamill.
Okay.
Carrie Fisher, Prinzessin Leia, singt ein Lied am Ende des Specials.
Oh.
So ein Heal the World, Michael Jackson Song, so eine Art. War auch toll. Hat mir gut gefallen. Ich hatte Tränen in den Augen, aber nicht, weil das Lied so schön ist, sondern weil die meine ganzen Helden irgendwie ruiniert haben.
Aber ist es nicht, also es klingt ja für mich schon so ein bisschen, als wäre es so absurd, dass es schon fast wieder lustig ist.
Nee, bedingt. Nee, das ist okay. Wirklich schlimm, Alter. Ich meine, die Bootleg-Tagline, weil Bootlegs von dem Film, habe ich ja gesagt, kursierten. Mhm. Und auf das Cover von dem Bootleg haben die draufgeschrieben, the scariest movie ever made is a horror film. Und das auf den eigenen Film zu packen, ist schon eine geile Tagline.
Ja, krass.
Also wie soll ich dir erklären? Ich meine, einerseits ist es ja cool, dass du die ganzen ikonischen Figuren mal wieder siehst, weißt du, außerhalb der Filmreihe. Aber, naja, das ist so wie, wenn Margot Robbie bei mir vor der Tür steht. Die steht jetzt bei mir vor der Wohnungstür, okay? Mhm. Und zwinkert mir zu. Und ich freue mich übelst, weil Margot Robbie steht da vor der Tür. Mhm. Und dann kommt sie so rein und tritt mir halt die ganze Zeit in die Eier ununterbrochen. Dann finde ich es halt nicht mehr so geil, dass Margot Robbie mich besuchen kann.
Okay. Ja.
Hast du den Vergleich verstanden?
Ja, ja.
Okay. So wie zum Star Wars Holiday Special. Jetzt habe ich es mal gesehen und musste nicht sein.
Wie lange geht denn das?
97 Minuten. Danke, Dennis.
Ja, es klingt wirklich nach einer Strafe.
Redewendungsbuch hin oder her, was soll das?
Na.
Warum beschmutzt du unseren Lostopf? Ich meine, gut, ich bin ja immer noch motiviert, da reinzugreifen, weil es ist ja tatsächlich so. Es ist ja wirklich nur er, der da anfängt zu pöbeln. Und so ein paar Ausnahmen gibt es noch links und rechts, wo Hakan und so ein, zwei andere Kandidaten dann auch sich denken, ist bestimmt lustig, da was reinzuwerfen, was scheiße ist.
Ja.
Aber für die meisten sind es ja schon Herzprojekte. Aber
hoffen wir mal, dass der Trend nicht die Runde macht.
Nee, wär nicht so fein. Dann würde ich so eine Aktion mit den viermal im Monat auf jeden Fall nicht machen.
Ja.
Aber im Moment hält sich das ja noch in Grenzen. Habe ich mal wieder einen schwarzen Peter aus dem Lostopf beseitigt.
Ja, danke dafür.
Bin ich in die Bresche gesprungen für dich. Ja, muss man
aber
auch mal
sowas
machen.
Von, ja.
Muss man auch mal machen als guter Freund. Mhm. Ja, und diese Zeichentricksequenz, das Einzige, was ich sehr empfehlenswert finde, das ist auch das Einzige, was übrig geblieben ist, weil das haben die als Easter Egg auf so eine Blu-ray gepackt, auf so eine Special Edition von Star Wars. Und okay. Da kannst du unter den Easter Eggs, kannst du diese Zeichentricksequenz noch sehen. Das ist das Einzige, was übrig geblieben ist von diesem Holiday Special. Ansonsten ist hier der Mitschnitt, da siehst du noch irgendwie im Vorfeld so, ja, der unglaubliche Hulk hier mit Lou Ferrigno fällt heute aus, weil wir bringen hier das Star Wars Special und so. Und am Ende kommt noch so Wonder Woman Werbung, so ein Teaser von der Serie damals und so. Also ist richtig billig.
Und du denkst, ja, hätten wir lieber Hulk geguckt.
Ja. Und was richtig krass ist, dieses komische Muppet Show Design von der Familie, so mit diesem grauen Chewbacca, was so der Opa ist und der so auf Krücken läuft und dieser kleine Chewbacca-Junge. Das Design hat Stan Winston gemacht. Voll krass.
Alter.
Stan Winston hat die Wookiee-Familie designt.
Ja, jetzt klingt alles sehr, sehr dubios.
Das ist sehr bescheiden. Ich würde dann mal von diesem TV-Special aus dem Jahr 78 zu den Punkten kommen. IMDb 2,2.
Oh shit, wirklich?
Ja. Es hat keinen Metascore. Rotten Tomatoes ist hier immer noch bei 3,4. Mhm. 27% Empfehlung.
Immerhin.
Welche Sadisten das da angegeben haben, keine Ahnung. Von der Audience gibt es 1,8 von 5. Das ist auch mitunter eine der niedrigsten Bewertungen, die ich jemals gesehen habe. Sind 19% Empfehlung. Und Letterboxd 1,3.
Alter.
Das ist echt ein Witz.
Wow.
Das ist echt ein Witz.
Ey, wie soll ich denn das raten, Alter?
Tja, Margot Robbie, die mir in die Eier tritt.
Ja. Naja, also ich glaube, gerade bei dem Vergleich wird es dann ja trotzdem irgendwie noch einen Punkt geben für das Auftauchen von etwas, was du generell erstmal gut findest. dass es dann einen sehr schwierigen Verlauf nimmt. Ja, das gibt dann keine Punkte mehr. Deswegen, ich sag ein.
Anderthalb.
Sogar noch anderthalb.
1,5.
Mensch.
Ja. Es war dann doch ein bisschen skurril und ein bisschen trashy, aber auch nicht wirklich geil. Also es war schon ein ziemlicher Schrott. Ich habe das...
I am impressed. Most people your age have absolutely no appreciation for classic television.
Die Appreciation ist nicht gestiegen durch dieses Special, sondern ich habe eher das lineare Fernsehen nicht weniger vermisst.
Das als Classic Television zu bezeichnen, ist wahrscheinlich schon auch ein Stretch.
Das ist Classic Television, ja. Aus dem Jahr 1978 lief das im Fernsehen, insofern. Ist jetzt die Frage, wie du Classic definierst. Ob jetzt von der Zeit oder vom Status. Vom Status ist das sicher kein Classic.
Mhm, glaube ich nämlich auch.
Ja, gut. Den werde ich mir sicher nicht nochmal angucken, das Special. Also es sei denn, ich will irgendwelche Leute aus meinem Haus raus haben.
Mhm.
Solltest du diesen Podcast frühzeitig beenden wollen, kannst du es gerne anschmeißen. Ich bin weg.
So, Hilfe, nicht nochmal.
Ja.
Oh Mann.
Alright.
Na gut, kommen wir zu was Erfreulicherem.
Das ist ja nicht schwer.
Eben. Mal gucken, wie viel erfreulicher. Weil ich habe mir den neuen Film von Jane Campion angeguckt.
Ach, den hast du schon gesehen?
Ja.
Du Hund. Passenderweise.
Im wahrsten Sinne, ja.
Passenderweise. Obwohl ich dir gesagt habe, dass ich den ohne gucken will. Na gut, dann machen wir.
Ja, du.
Schuft.
Das eine schließt ja das andere nicht aus.
Mhm.
Weil ich habe gesehen, der läuft auch hier noch im Kino.
Ach, einen Kinostart hat er auch bekommen?
Ja, ja.
Okay, das ist so wie hier der Leonardo DiCaprio-Film, der jetzt anläuft. Von
Adam McKay.
Von Adam McKay, genau. Ja, der kriegt auch einen Kinostart, aber
ja,
läuft auch
du, das 24. im Stream. Natürlich, wie Matrix ist ja auch so, ne? Ist ja auch dann direkt auf HBO Max.
Mhm. Aber das sind halt die Filme, die ich definitiv im Kino vorziehen würde. Aber wenn du jetzt so ein, so ein, wie hieß der denn? The Trial of the Chicago 7, da würde ich jetzt nicht zwangsläufig ins Kino rennen. Da könnte man noch überlegen, okay, was läuft denn noch im Kino? Und danach könnte man die Prioritäten setzen, wenn das jetzt wirklich so dicht beieinander ist.
Ja, zumal, also warum sie es machen, ist ja auch offensichtlich. Ne? Das haben sie ja mit Irishman und Marriage Story und so weiter auch gemacht.
Logisch.
Da geht's um Awards und deswegen hat dieser Film tatsächlich einen kleinen Kinorelease bekommen, aber wird natürlich auf Netflix hoch und runter beworben.
Mhm.
Weil die Dame hat schon sehr renommierte Sachen gemacht und hat jetzt 12 Jahre lang nichts gemacht und deswegen wurde das ziemlich heiß erwartet. The Power of the Dog. In den USA Rated R, hierzulande ab 16 freigegeben. Und ist ein Western. Im Genre steht hier noch Drama und Romance zusätzlich dabei. Das kann ich auch gut unterschreiben. Du, was weißt du über den Film? Also wahrscheinlich, wer mitspielt, aber inhaltlich...
Genre und Besetzung.
Okay, das war's.
Das ist mein Stand.
Ja.
Ja, und wer ihn gemacht hat, weiß ich halt.
Hm.
Weil die Dame kenne ich natürlich von Das Piano.
Ja, und da bei ihr schaut die Kritik halt schon auch gerne ein bisschen genauer hin, ne?
Mhm,
die wird da schon sehr gefeiert. Sie hat das auch geschrieben, also das Drehbuch geschrieben, aber es basiert auf einem Roman von Thomas Savage, der auch eine ganze Ecke älter ist, weil das hat was Autobiografisches. Und wir befinden uns hier in Montana, in den USA, im Jahr 1925. Und wir begleiten Phil und George Burbank, die sind Brüder und Rancher. Und so wie es aussieht, sind die ganz gut situiert. Die haben eine sehr große Ranch mit einem, so einer Villa dazu. Das ist echt ein Riesenhaus, was auch für die damalige Zeit halt echt gut gemacht ist und alles sieht sehr schick aus und man merkt, okay, die sind ganz gut aufgestellt, läuft ganz gut bei denen. Jetzt ist es so, dass Phil Burbank, der ist so der Mann fürs Grobe, der muss sich also um die Pferde kümmern und um die Rinder, die es da gibt. Da wird auch oft etabliert, dass der wirklich sehr routiniert da irgendwelche Rinder kastriert und ist wirklich so der Archetyp von so einem Testosteron-Plunder. Der ist halt so der männlichste Mann, den du dir so vorstellen kannst. Und der nutzt auch jede Gelegenheit, um diese Haltung und Position auch irgendwie zu demonstrieren. Sobald er jemanden, einen anderen Mann sieht und in dem irgendeine Schwäche erkennt, so, dann spricht er das auch an und nutzt das halt, um sich irgendwie über den zu stellen.
Mhm.
George hingegen ist ziemliches Gegenteil. Der ist sehr ruhig, der achtet sehr auf sich und sein Äußeres und der ist mehr so fürs Finanzielle zuständig bei dieser Ranch.
Okay.
Und mit dieser Aufgabenteilung fahren die aber scheinbar beide sehr gut und es geht auch schon länger so und es wird etabliert, dass sie das seit 25 Jahren machen. Weil immer wieder die Rede von so einem Mentor ist, den vor allem Phil gehabt hat, der den beiden aber sehr geholfen hat beim Hochziehen des Ganzen. Bronco Henry heißt dieser Typ. Der findet aber immer nur in der Erzählung statt. Also den sehen wir auch durch den ganzen Film nie. Auch nicht in irgendwelchen Flashbacks oder so, weil das ist hier eine lineare Handlung. Aber die beiden erzählen eben immer wieder von damals und Bronco Henry spielt da eine große Rolle bei dem Mann, der Phil dann geworden ist. Jetzt ist es so, dass sie dann, also die haben eine Menge Angestellte, ne? Diese Helfer, die ihnen da mit den ganzen Pferden und Rindern helfen und die sollen dann ja auch so ein bisschen bespaßt werden und Phil zieht mit denen dann los in so ein anliegendes Restaurant, um dort zu essen. Und dieses Restaurant wird betrieben von Rose Gordon. Rose hat auch noch einen Sohn, Peter. Und die beiden, die versuchen das halt dann, als die da essen gehen, die ganze Truppe, versucht Peter, ne, ist der Kellner, versucht denen da auch alles schick zu machen, so hat dann da auf dem Tisch so Papierblumen platziert, die er gebastelt hat. Mhm. Und Phil sieht das und macht sich natürlich sofort drüber lustig, weil Peter relativ stolz sagt, so hey, ich hab die gemacht. Und dann nutzt er das natürlich gleich, um sich über seine fehlende Männlichkeit lustig zu machen.
Der Macho.
Ja, total. Ja, und das, dieses Gehabe hat aber dazu, dass, führt aber dazu, dass Rose da sehr traurig wird und der Bruder von Phil, George, kriegt das mit, fährt später nochmal hin, um sie zu trösten und auch nach ihr zu sehen. Die Nummer geht so weit, dass die dann recht schnell heiraten.
Ah ja.
Also ist Rose dann jetzt Mrs. Burbank und zieht mit auf die Ranch. Ihr Sohn zieht woanders hin, weil der studiert und auf die Schule geht. Und der kommt dann aber auch für einen Sommer mit zur Ranch. Und hier werden auch ein paar Jahre erzählt. Also es gibt immer wieder kleinere Zeitsprünge. Weil, wie gesagt, das mit der Hochzeit geht dann relativ schnell. Die wird auch nicht erzählt, sondern sind einfach schwupps verheiratet und Rose ist halt Teil dieses Hofs. Naja, und der Konflikt beginnt damit, dass Phil die Anwesenheit von Rose nicht so wahnsinnig gut findet. Man muss schon auch dazu sagen, also die beiden haben, obwohl die so eine Riesenvilla haben, haben George und Phil immer im gleichen Bett geschlafen. Mhm. Man merkt auch, dass Phil, wenn George nicht da ist, kann der nicht gut schlafen und ist unruhig und so. Und in dem Moment, wo Rose dazu kommt, wird diese Dynamik natürlich stark gestört. Weil fortan schlafen natürlich George und Rose in einem Zimmer. Und Phil ist so ein bisschen außen vor und ja, muss dann seinem Unmut natürlich wieder Ausdruck verleihen, indem er Rose und ihren Sohn ziemlich drangsaliert. Hm. Da wird jetzt, also in Inhaltsangaben liest man dann, dass er sie quält und ne, dass sie da stark drunter leidet. Und es ist aber halt mehr so, es ist nicht so, als würde er die verprügeln oder sonst was, sondern es ist halt so ein bisschen
Psychospielchen, oder?
Total, ja. Mhm. Ja, so, die soll dann eines Abends, soll sie was vorspielen auf dem Klavier, weil eben in einem Restaurant hat George mitgekriegt, dass sie ganz, ganz gut Klavier spielen kann und dann lädt er den Bürgermeister ein und Governor und so und dann kommen die da hin und sie wird dann so ein bisschen genötigt von George da was vorzuspielen und eigentlich will sie nicht. Mhm. Und weil das eben bevorsteht, übt sie nachmittags die ganze Zeit und Phil kriegt das mit und spielt auf seinem Banjo parallel mit und immer wenn sie rauskommt aus dem Spielen, spielt er halt weiter, um ihr zu zeigen, wie gut er spielen kann und wie schlecht sie ist am Klavier. Also es geht mit sowas los und er übt halt die ganze Zeit eben diesen Psychodruck aus. Und
aber eher subtil anscheinend.
Ja.
Als quälen.
Naja, eben, also quälen ist da, finde ich, halt ein großer Begriff, aber es geht ihr sehr nah und dadurch greift sie halt auch immer mehr zur Flasche und säuft sich wirklich jeden Tag her. Mhm. Als dann der Junge dazu kommt, kriegt er das natürlich mit. Dass Phil seine Mutter drangsaliert und findet das nicht gut. Und dann geht es im Schwerpunkt um das Verhältnis zwischen Peter und Phil. Und was das für eine Wendung nimmt. Und da überlege ich jetzt mal gerade, wie weit ich da erzählen soll.
Nicht weit, ich habe ihn nicht gesehen.
Ja, deswegen glaube ich, lasse ich es dabei. Nur, es geht halt bei diesem Film schon auch, also ne, Phil steht schon im absoluten Fokus. Mhm. Und es geht natürlich darum, um die Dinge, die er unterdrückt mit seiner übertriebenen Macho-Art oder eben diesem Männlichkeitsgehabe. Mhm. Und was da so drunter liegt, weil geht schon damit los, dass er sagt, ich wasche mich hier nicht im Haus, ne? Der will nie ins Bad. Der geht dann lieber raus an den Fluss und suhlt sich da im Schlamm. Und dann.
Weil er Angst hat, irgendwas von seiner Männlichkeit irgendwie.
Ja, weil er das Gefühl hat, wenn du dich halt irgendwie rasierst und striegelst und da rausputzt, so, dann ist das eben weniger männlich.
Naja, einer von denen hier.
Guys can share laughs and beers, but we don't share feelings, emotions or underwear. Between male friends, there's no coming back from this.
Exakt so einer ist das, ja.
Kann man schon unterschreiben, so.
Mhm, oder? Total. Mhm. Ja, gut, dann so viel zur Geschichte.
Aber es hört sich mehr nach Drama als nach Western an, ehrlich gesagt. Also
ist
so
es
jetzt
auch,
von der Inhalt. Ist definitiv, ja.
Total.
Das ist nur das Setting.
Das Setting, du hast hier natürlich also wahnsinnig tolle Landschaftsbilder auch. Die haben das in Neuseeland gedreht, ne? Obwohl die hier Montana erzählen. Hm. Aber bedingt durch Jane Campion haben die das in Neuseeland gedreht. Und ja, eigentlich wäre es geil, hier einen Spoiler-Teil zu machen, aber das machen wir jetzt natürlich nicht, weil du ihn ja auch nicht gesehen hast. Und das auch, glaube ich, wenig spaßig ist, da alleine drüber zu reden. Aber man kann da schon definitiv viel reininterpretieren. Ich glaube, vieles ist aber auch offensichtlich. Vor allem hat der Film ein Ende, was du so nicht kommen siehst. Und was dann schon auch nochmal einige der Charaktere und deren Motivation so ein bisschen dreht. Und deswegen wäre es natürlich cool, da mit jemandem drüber zu reden, der ihn auch gesehen hat. Aber das
okay, aber alleine bringt es dir nichts, weil ich könnte natürlich noch meine Kopfhörer aufsetzen. Das gibt mir wirklich die Möglichkeit, dass du den Spoiler-Part praktisch alleine durchführst.
Nee, Quatsch.
Es gibt ja einige, die ihn schon gesehen haben.
Ja, aber das wäre, wie gesagt,
wär ein Monolog,
für mich nicht besonders unterhaltsam. Deswegen sage ich jetzt mal nur so viel zur Geschichte und jetzt mal kommen wir mal zu den anderen Dingen, weil die Besetzung ist hier natürlich schon auch ziemlich relevant bei dieser Geschichte, weil eben die Tatsache, dass es hier nur ein Western-Setting ist, aber ne, hier fallen keine Schüsse oder sonst was, sondern das ist dann halt eher auch so ein bisschen, nee, ich vergleiche nichts, weil das würde dann, wie gesagt,
schon. Aber es hilft natürlich, wenn man weiß, was Jane Campion vorher gemacht hat. Insofern muss man da jetzt keinen glorreichen Sieben erwarten, weißt du, wenn man ihre Filme kennt oder ihre Handschrift.
Nee, so, dann das ist klar. Wobei, was da schon auffällig ist, ist, dass bisher in ihren Geschichten ja schon primär Frauen im Fokus standen und auch da oftmals so dieses fehlende Ausleben können von ihrer Weiblichkeit aufgrund der Zeit, in der sie stecken. Und das ist hier halt auch ein Thema, nur im Fall von einem Mann.
Durchaus.
Und deswegen ist hier die Figur des Phil Burbank ist natürlich super wichtig und wird sensationell gespielt von Benedict Cumberbatch. Mhm. Und das geht so weit, dass, Alter, ich habe mir manche Kritiken durchgelesen, ne? Und also Oscar Buzz ist echt noch untertrieben, Alter, weil also der Typ wird so sicher jetzt für einen Oscar gehandelt mit der Performance, das ist wirklich krass. Also da ist eine Nominierung wirklich sehr wahrscheinlich.
Das habe ich auch mitbekommen.
Ja. Weil natürlich auch, und da habe ich auch ein Interview mit Jane Campion gelesen, was ich sehr interessant fand, was so ihr, also das war auch auf so einem Castingportal, ging es eben drum, wie die da an die Besetzung rangegangen ist, weil das war natürlich wie bei vielen Filmen so ein bisschen schwierig und sie hat halt auch gesagt, sie findet es halt so schade, dass du durch das Agentensystem in den USA hast du halt nicht die Möglichkeit, die Leute einfach zu treffen und mit denen über den Stoff zu sprechen und zu gucken, ne, wie wäre ihre Herangehensweise an das Thema, was bringen die mit, wie würden die sich da reinknien und so, sondern um dich mit einem Schauspieler auf dem Level von einem Cumberbatch zu treffen, musst du ihm halt ein Angebot machen. Mhm. Und das ist aber natürlich aus Regiesicht ganz schön scheiße, weil du musst ja im Endeffekt ein Commitment machen, bevor du überhaupt weißt, wie steht er zu dem Stoff und so.
Ja.
Ja, und deswegen hat sie das nicht so gemacht, sondern die hat dann einfach quasi offen das Drehbuch an diverse Agenten und Agenturen rausgeschickt. Mhm. Und hat dann geguckt, wer fühlt sich angesprochen, wer meldet sich im Gegenzug dann bei mir, weil er das Buch interessant findet. Und das war dann Cumberbatch. Und das fand sie halt super interessant, weil sie natürlich auch sagt, zum einen findet sie, es ist ein sensationeller Schauspieler, der alles spielen kann, aber weil diese Rolle rein archetypisch halt weiter weg von ihm ist, als die Dinge, die er sonst spielt, musste er sich hier natürlich nochmal eine Ecke mehr reinknien. Und das fand sie halt extrem spannend. dann zu sehen, ne, wie, weil er quasi mehr machen muss, um das Ding zu spielen, was macht er da alles, und an dem Prozess kannst du ja als Regisseur dann schon auch ganz gut mitarbeiten.
Okay.
Ja, für George Burbank haben sie Jesse Plemons besetzt. Da war ursprünglich Paul Dano vorgesehen. Das kollidierte dann mit Batman. Mhm. Deswegen war der raus. Ähnlich war es.
Den Riddler, ne?
Genau. Ähnlich war es mit der Figur von Rose, weil da ist im Film ist es Kirsten Dunst.
Mhm.
Das passt natürlich insofern, weil.
Feiert.
Richtig, Jesse Plemons und Kirsten Dunst sind halt auch ein Paar im echten Leben. Und das hilft natürlich, aber eben auch sie war nicht die erste Wahl. Ursprünglich war Elizabeth Moss besetzt. Da gab es dann auch Terminprobleme. Mhm. Und deswegen war die raus. Mit Elizabeth Moss hatte sie ja schon diese Serie gedreht. Top of the Lake.
Mhm.
Diese Serie von Jane Campion, und das auch schon mit Moss. Deswegen war das naheliegend. Aber die hatte wohl schon 2001 mal Kirsten Dunst einen Brief geschrieben, wegen Melancholia und Virgin Suicide, oder?
Das haut nicht hin.
Nee, wie hieß der Suicide?
Ja, Virgin Suicides, da hat sie mitgespielt, aber von Sofia Coppola. Aber Melancholia war ja viel später, kann sie ja nicht 2001 einen Brief geschrieben haben. Die kam ja 10 Jahre später.
Habe ich 2001 gesagt?
Ja.
Nee, 2011.
2001 kommt gesagt. Es hin?
Ja, okay, scheiß aufs Datum. Die hat Kirsten Dunst irgendwann einen Brief geschrieben, weil sie toll fand.
Also, okay.
Und das liegt wohl schon Jahre zurück, und deswegen ist sie dann wieder auf sie zurückgekommen,
mhm,
als eben Elizabeth Moss rausgefallen ist. Ja, und so ist Kirsten Dunst in dem Film gelandet, und auch die macht das wirklich, wirklich gut. Und hier natürlich auch ein kleines Highlight. Der Sohn, Peter Gordon, gespielt von Cody Smith McPhee.
Mhm.
Der australische Schauspieler, den die meisten wahrscheinlich aus der X-Men-Reihe kennen dürften, wo er Nightcrawler spielt. Aber wir hatten den ja auch schon mal bei The Road.
Der kleine Junge aus The Road, ja.
Und anderen Dingen. Und der ist definitiv so ein Shootingstar, und der wird noch eine Menge machen. Das ist ein sehr interessanter Typ.
Mhm.
Ja, dann haben wir in kleineren Rollen noch Thomasin McKenzie, die wir auch neulich hatten in Last Night of Soho, und Francis Conroy, und insofern ist es schon natürlich ein echt sehr gut aufgestellter Cast. Ja, interessant, also weil wir es ja vorhin vom Kinorelease hatten, das ist hier nämlich auch so ein Ding, weil der Film sollte ursprünglich in Cannes laufen dieses Jahr.
Mhm.
Da war die Nummer mit dem Kinorelease aber noch nicht durch. Also, wir kennen ja die Regularien in Cannes, die haben dann halt gesagt, okay, wenn ihr keinen Kinorelease habt,
dürft ihr nicht.
Dann könnt ihr hier zwar laufen, aber nicht im Wettbewerb.
Genau.
Und dann hat Netflix natürlich gesagt, nee, machen wir nicht. Weil die natürlich auf Awards aus sind. Also haben sie sich bei Cannes zurückgezogen und stattdessen in Venedig Premiere gefeiert.
Mhm.
Naja, und eben mittlerweile diverse Releases, also die kommen natürlich für Awards in Frage. Ja, dann nochmal zum Titel, weil da war ich halt auch die ganze Zeit so, weil es kommt nicht, also es kommt zwar ein Hund vor in dem Film, aber der, so um den geht's hier nicht. Und deswegen ist The Power of the Dog auch nicht wörtlich zu nehmen, sondern das.
Hätte ich natürlich noch gefragt, ob du den Titel erklären kannst, ohne dass du spoilerst.
Bedingt. Mhm. Deswegen werde ich den nicht komplett erklären, nur so viel. Das ist aus dem Buch der Psalmen, aus der Bibel. Da gibt's eine Stelle, wo. Es heißt, save my soul from the sword and my darling from the power of the dog.
Mhm.
Und das werde ich jetzt nicht groß übersetzen, weil das ist natürlich alles sinnbildlich zu verstehen, und Dog ist jedenfalls natürlich kein Hund im klassischen Sinne. Und dieses Zitat wird aber auch am Ende des Films nochmal aufgegriffen, und es ergibt Sinn, wenn man den ganzen Film gesehen hat. Ja. Und das ist definitiv ein Slowburner. Also der geht 2 Stunden 6 Minuten, ist damit nicht gerade kurz, und weil du quasi keine Action-Momente hast, ist das halt ein recht langsamer Film, aber der packt dich trotzdem. Also
okay,
da, weil es schon geil ist, du hast nicht, ja, wie soll man sagen, du weißt natürlich zu keinem Zeitpunkt, wo die damit hinwollen. Und das macht es natürlich per se schon mal interessant. Und wie diese Charaktere hier aufgedröselt werden und vor allem auch, nachdem du es halt komplett gesehen hast, dann zu sehen, was gerade zum Beispiel diese Figur von dem Phil Burbank, was das für eine komplexe Figur ist. Das ist ein richtig komplexer Charakter.
Mhm.
Das macht halt echt Spaß. Also vor allem rückwirkend.
Wie schlägt sich da Jesse Plemons schauspielerisch? Weil ich
Ja, super, klar.
Auch gut.
Der war, der wollte.
Benedict Cumberbatch und Dunst hast du jetzt hervorgehoben, deswegen wollte ich mal fragen.
Nee, er macht es auch super. Er hatte natürlich auch, hat eben Jane Campion in dem Interview auch erzählt, sein erster Impuls war natürlich auch, oh geil, Phil. Ich will Phil spielen. Und dann hat sie aber die Figur von George Burbank vor ihm so ein bisschen mit der Figur von Robert Duvall beim Godfather verglichen. Und haben erklärt, dass das so ein Typ ist, der quasi wenig aufregend den Druck ausübt, aber halt trotzdem irgendwie so die Fäden in der Hand hat. Und damit hat sie ihn gekriegt. Und ja, macht er geil, klar.
Cool.
Ich feiere den eh. Also ich finde Jesse Plemons ein super Schauspieler.
Auch sehr gehypt gerade, also der macht eine Menge. Der hat schon für große Regisseure mitgemacht und ich meine, der ist doch nicht mal 30, oder?
Doch.
Ist er schon 30?
Was?
Ich weiß nicht, wie alt er ist. Der ist für mich eher noch die Junge gerade.
Jesse Plemons, Alter?
Ja gut, 30 ist er vielleicht schon.
Also das...
Ich glaube, dass Kirsten Dunst trotzdem älter ist als er.
Ja, das kann gut sein. Jetzt gucke ich das trotzdem... Ich gucke das jetzt trotzdem mal nach, weil also gerade 30 klingt irgendwie falsch. So, Jesse Plemons ist Jahrgang 88.
Naja, komm.
Naja, okay. Gut.
Das ist jetzt nicht so weit drüber.
Nee, wird im April 34, ja. Krass, ich hätte ihn älter geschätzt. Aber ja, definitiv ein guter Mann. Jetzt Vollständigkeit halber, gucken wir auch noch, wie alt Kirsten Dunst ist. Jahrgang 82.
6 Jahre älter. Okay.
Alright. Ja. Ja, und dann gab's noch einen Trivia-Effekt, wo ich auch dachte, ja, das ist wieder ganz der Method-Actor. Benedict Cumberbatch hat für die Rolle wieder angefangen zu rauchen, ne, weil Phil Burbank raucht quasi in jeder Einstellung. Und er dreht sich immer diese Kippen selbst. Und das siehst du halt auch voll oft eben onscreen. Also hat er das Ding natürlich geübt bis zum Umfallen und hat halt wirklich Kette geraucht. Und hat dann eben halt auch immer selbst gedreht, ohne Filter geraucht. Klar. Das hatte zur Folge, dass der sich 3 Nikotinvergiftungen zugezogen hat im Laufe der Dreharbeiten.
Alter. Das ist ein Einsatz.
Ja, Mann, weil der halt hier nonstop Kette geraucht hat. Ja. Aber es ist trotzdem natürlich sowas, ne? Es erzählt halt so viel, wenn du fast nur mit einer Hand total routiniert so eine Kippe zusammenrollst und in den Mund steckst. Das ist halt CRV, geil, jetzt habe ich natürlich den Namen nicht mehr auf dem Schirm. War es Yves Montand? Der bei, wie hieß der Film?
Du meinst, wo es das Remake gab.
Lohn der Angst. Alter, wo er diese wahnsinnig smoothe Bewegung mit einer Hand halt Streichholzschachtel auf, Streichholz raus und hochwerfen und beim Auffangen schnippt er die Kippe an, Alter.
Ja, das ist ein Move.
Das Ding, das erzählt halt so viel über das routinierte Rauchen und dann eben auch über die Zeit, in der sie sich befinden und so. Und ich, solche Details feiere ich halt natürlich.
Und privat hatte Cumberbatch schon aufgehört zu rauchen und.
Ja.
Okay, das ist natürlich bitter.
Der hat früher wohl viel geraucht, hat dann ein paar Jahre aufgehört und jetzt hierfür halt sich wieder ordentlich ins Zeug gelegt. Ja.
Hart. Okay.
Ja. Und ist, Alter, gut in Schuss. So körperlich. Ist echt gut durchtrainiert, der Herr. Für die Rolle. Aber da hat ja wahrscheinlich Dr. Strange auch noch ein bisschen was mitzureden gehabt, was den Körper von Herrn Cumberbatch angeht.
Ja, das ist natürlich auch die Zeit. Das ist wieder auch so ein Ding vom Realismus. Weißt du, dass man damals halt nicht essen konnte, was man wollte und jeden Tag irgendwie Festmahl hatte, weil die Zeiten halt ein bisschen hart waren. Und wenn du da so eine, keine Ahnung, wenn da alle wohl genährt und kräftig sind, das finde ich auch immer komisches Setting in so einem ärmlichen Szenario, so in Western oder so. Also.
Ja, eben.
Da und vor allem ist man schon eher
drahtig. Typ, der den ganzen Tag draußen ist und sehr viel körperlich arbeitet und so, klar,
genau.
Der kann nicht irgendwie chubby sein, so, das ist schon richtig.
Richtig.
Ja. Nee, macht er echt gut. Also vor allem so spielen die anderen natürlich auch immer geil mit, ne, weil er halt diese Ehrfurcht, die er ausstrahlt auf alle anderen, gibt dann eben diesen einen sehr bedeutungsschwangeren Moment, sehr zu Beginn, wo die eben gegessen haben und dann geht's drum so, okay Leute, jetzt wieder weiter zur Arbeit, ne? Und George gibt das Kommando und die ganze Truppe ignoriert ihn halt einfach. So, und dann steht Phil auf und sagt das Gleiche mit sehr viel weniger Worten und alle springen auf und sagen hier, okay, Boss hat gesagt, es geht weiter. Und deswegen, also diese Autorität, die er ausstrahlt, das ist natürlich auch Teil seiner Männlichkeit und das ist natürlich ihm auch sehr wichtig und so. Und das macht er echt alles sehr gut und das ist geil inszeniert. Ja, und gerade weil der Film dann eben am Ende einen Verlauf nimmt, den ich so nicht habe kommen sehen, weil er schiebt dich wirklich stark in eine Richtung, so dass du denkst, das wird hier so eine Geschichte, die ich schon mal woanders ähnlich gesehen habe.
Und dann überrascht er dich.
Und dann überrascht er dich tatsächlich, ja.
Du dachtest, es geht so in die Richtung von Nummer 5 lebt.
Nee, ich will dir jetzt eben nicht sagen.
Dann ist es doch
Platoon. Ich will dir jetzt eben nicht sagen, in welche Richtung das geht. Weil
muss ja nicht, deswegen habe ich ja das Beispiel genannt, der den Film nicht kennt.
Ja. Genau, Nummer 5 lebt, war meine erste Assoziation.
Aber war es dann doch nicht?
Nee. Dann war es der Kindergartenkopf.
Ja, so weit voneinander entfernt, von der Tonalität. Hätte sie jetzt schon irgendwie Ice White Shut oder so nennen müssen.
Mhm. Naja. Ja, also du wirst ihn so oder so sehen. Ich gucke mir den gegebenenfalls, wenn du den im Kino gucken möchtest, komme ich auf jeden Fall nochmal mit.
Okay.
Weil der ist sehenswert.
Also ich würde schon den Adam McKay-Film würde ich schon gerne im Kino sehen.
Das auch.
Jetzt am 24. Ja. Da auf Netflix zu warten, sondern da, den würde ich schon gerne auf der großen Leinwand sehen. Ja. Das ist schon eine große Besetzung, geiler Film, guter Regisseur.
Wahnsinnig große Besetzung, Alter. Ja. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, okay, das macht jetzt jeder einen auf Wes Anderson oder was.
Das ist ein Knaller auf jeden Fall.
Ja. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Wie heißt der nochmal? Irgendwas mit Look, ne?
Don't Look Now.
Don't Look Now.
Genau, ja. So hieß der.
Ja. Na ja, gut, jetzt erstmal The Power of the Dog. Ich sag was zu den Zahlen. Da war ich so ein bisschen überrascht, ey, weil der kommt bei der Kritik so viel besser als beim Publikum an.
Also ich war doch überrascht über die, was heißt überrascht, aber die Tendenz bei Letterboxd ist eher positiv.
Ja gut, aber bei Letterboxd ist ja auch jeder so ein Hobbykritiker.
Achso, die zählt so unter die Kritiker.
Ja, also mal ganz ehrlich, wenn die da, also gerade so die Millennials, die irgendwie das Gefühl haben, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, Alter, was da manche Leute raushauen auf Letterboxd, da denkst du auch so, Alter, okay, guck erstmal noch ein paar Filme, bevor du dir so eine Meinung erlaubst. Aber wie auch immer, ich finde schon, dass auf Letterboxd das auf jeden Fall so von der frei zugänglichen Gemeinde auf jeden Fall am ehesten die das Gefühl haben, sie wären Kritiker. Findest du nicht?
Also ich weiß schon, was du meinst, aber es macht sie ja nicht zu Kritikern.
Nö.
Also es ist ja für mich, insofern ist es für mich ja, Kritiker sind für mich halt Metascore und Rotten Tomatoes Kritikerbewertung so. Und Letterboxd halt für mich Publikum.
Ja gut, aber dann jetzt hör das mal an zu den Zahlen, weil das ist echt, ich find's abgefahren. Der hat auf IMDb eine 7,0, was nun wirklich nicht berauschend ist, weil Metascore ist bei 90.
Oha.
Und das sind nicht wenige Kritiken. Alter, ich habe mir da einige von durchgelesen und das ist krass. Ich glaube, so eine der schlechtesten war bei 85 oder so.
Also das ist krass.
Ist wirklich, ist abgefahren, ja. Also Metascore 90 kann sich sehen lassen. 24 Reviews sind das. Durchschnitt 90.
Ja, da kann man, halt. kann man schon mal einen Schnitt machen.
Ja, schlechteste ist Variety mit 70 und dann alle anderen triumphieren. Ey, das ist wirklich krass. Also die feiern den Film schon über die Maße.
Mhm.
Ja, auf Rotten Tomatoes sieht das ähnlich aus. Da gibt es 8,5 von der Kritik. Und das Publikum, und das sind wohlgemerkt 96% Empfehlungen, und das Publikum ist bei 3,6 von 5. Das sind nur 65% Empfehlungen.
Okay.
Also, das ist schon deutlich drunter. Ja, und Letterboxd 3,8. Das ist so ein bisschen dazwischen, aber...
Ja, 3,8 ist ja auch schon recht vielversprechend.
Ist eigentlich auch schon gut, ja, aber... Wie gesagt, also die Kritik, die ist sich da sehr einig. War ich auch schon echt krass überrascht. Also die feiern das alle sehr. Ja, und jetzt du.
Tja, ich bin ja Mainstream-Guest. Ich bin ja eher auf der Seite von IMDb.
Ich will noch eine Sache dazu sagen. Der Film hat sich schon im Nachhinein, also gerade durch das Ende, hat das die Nummer aufgewertet. Weil ich finde es ausgesprochen clever.
Okay. Kam rüber. So, während ich hier die Schokokugel von Alessandro mir reingepfiffen habe, habe ich mich für einen 8,5 entschieden.
Das ist richtig.
Bam! Bam!
Kannst du mal sehen.
So, und wenn wir schon mal beim Auspacken von irgendwelchen Sachen sind, kannst du mir neues Los rüberschmeißen.
Ach so.
Weil das haben wir nämlich nicht gemacht mit dem Star Wars Holiday Special, weil ich habe ja gesagt, ich ziehe zu jedem Advent ziehe ich ein neues Los. Dritte Woche, drittes Los.
Okay, los geht's.
Mach keine Scheiße wie beim letzten Mal. Da ist so viel gutes Zeug drin. Na, wen machen wir diesmal glücklich? Die neuen Lose sind natürlich auch schon drin, die im Laufe des Dezembers eingegangen sind. Haben wir komplett alles aufgefüllt vor der Episode.
So, von Timo.
Timo Weltenschreiner.
A.k.a. Theo. Stardust. Der Sternwanderer.
Der Sternwanderer. Fantasy-Stoff. Okay, bin gespannt. Ist ein Rewatch. Habe ich in einer Sneak Preview damals gesehen.
Ach so, der ist gar nicht so alt, oder was?
Nee, 2007 oder so war das. 2006, 2007.
Oh, okay.
Hast du nicht gesehen?
Nee.
Michelle Pfeiffer und Robert De Niro und so.
Nee, ich kenne den nicht.
Ich habe ihn gesehen und weiß nicht, war jetzt nicht so überkrass begeistert.
Mhm.
Aber auch hier wieder. Vielleicht bewirkt ein Rewatch eine andere Emotion. Der ist jetzt nicht bei mir hängen geblieben, insofern. Schon mal die Erwartung ein bisschen runterschrauben. Aber guter Stoff für Weihnachten. Ich meine, für die Weihnachtszeit so ein kleiner Fantasy-Film, das ist schon nicht schlecht getimt.
Das nächste Holiday-Special.
Ja, eben. Es passt ein bisschen zur Jahreszeit. Insofern machen wir Theo Weltenschreiner mal glücklich im Dezember. Als Belohnung, weil er uns keinen Auftragsfilm aufgegeben hat, sondern gesagt hat, ihr kriegt im Dezember eine Pause.
Mhm.
Im Januar geht's weiter mit Alien 4. Und zack, bringen wir trotzdem einen Film von ihm. Ja, so geil. Schnell geht's.
Sehr schön.
Cool.
Okay, jetzt du wieder.
Jetzt ich wieder, ja. Das war ein Tribut an Theo Weltenschreiner. Jetzt kommt ein Tribut an meinen Daddy. Denn mein Vater hat Ende der 50er in Belgrad in so einem Jugendhaus gearbeitet, was auch gleichzeitig ein Kino war.
Okay.
Und war da am Eingang, hat so Karten abgerissen, hat so die Kinotickets halt kontrolliert, nebenbei noch irgendwie so die Mails klar gemacht und die Telefonnummern eingesammelt. Und da lief der folgende Film, den ich jetzt vorstelle, jeden Tag. Und mein Vater hat diesen Film Dutzende von Malen gesehen, weil er jedes Mal, nachdem irgendwie die Kasse zugemacht hat, hat er sich diesen Film reingezogen.
Wie lange hat denn der da gearbeitet, wenn der Film jeden Tag lief?
Also der Film lief ungefähr einen Monat lang.
Okay, krass.
Also er hat ihn so an die 30 Mal hat ihn garantiert gesehen. Und den habe ich mir jetzt angeguckt. Das ist ein Film von 1952 und es ist ein buntes Piratenabenteuer in Technicolor namens Der Rote Korsar.
Aha.
The Crimson Pirate. Und das ist ganz lustig, weil mit dem Film haben wir mein Vater auch immer wieder aufgezogen. So, weißt du, so von wegen so, ja, guckst du wieder Der Rote Korsar, wenn es im Fernsehen lief. So, weißt du, zum wievielten Mal jetzt? 112. Mal oder was?
Ja, aber er muss den ja geil gefunden haben, sonst wäre er nicht so oft reingegangen.
Ja, also er fand ihn durchaus unterhaltsam und damals gab es ja noch nicht so viel Auswahl. Also das MCU war noch nicht geboren im Jahre 1952. Insofern muss man da ein bisschen nehmen, was kommt. Und Der Rote Korsar kam halt sehr oft. Und diesen titelgebenden Piraten-Captain spielt Burt Lancaster.
Ach was.
Wir sind im 18. Jahrhundert und die Piratencrew um den Roten Korsar bringt ein britisches Schiff in ihre Gewalt. Die englische Marine ist unterwegs und alles, was da drauf ist an Waffen, Reichtümern, sichern sich halt die Piraten, reißen sich alles unter den Nagel und unter den englischen Generälen ist auch ein böser Baron namens Gruder. Mhm. Der wird natürlich gefangen genommen. Und für diesen Baron Gruder kann man natürlich großes Geld erpressen und so, aber unser ehrenhafter Korsar lässt Baron Gruder frei.
Das ist also ein anständiger Pirat.
Das ist ein anständiger Pirat. Der hat noch Recht und Ordnung und hat noch eine Moral und eine Ehre im Kopf.
Mhm.
Aber das ändert nichts daran, dass der Baron sich trotzdem an der Piratenbande rächen will und trotzdem ein Arschloch ist und sagt, okay, das gibt Vergeltung, dass die hier meine Waffen und meine Schätze geklaut haben. Und das ist nicht das Einzige, sondern auch die Piratencrew meutert. Weil die gesagt haben, was ist das für ein Scheiß? Wir hätten hier richtig Kohle machen können mit dem Typen.
Mhm.
Du lässt den frei. Gefällt uns nicht. Wir sind Piraten. Wir wollen machen, was Piraten tun. Fick dich. Und fang an zu meutern.
Hm.
Der Einzige, der nicht meutert, ist der treue Wegbegleiter und Sidekick vom Roten Korsar namens Oho. Und das ist schon einer der geilsten Sidekicks so der Filmgeschichte, kann man nicht anders sagen. Der ist wirklich cool, weil das ist ein ehemaliger Artistenkumpel von Burt Lancaster. Nick Kravitz heißt er. Die sind beide damals zusammen mit Zirkus aufgetreten, bevor eine Filmkarriere gestartet hat.
Ja.
Insofern ist das ein super Film für ihn, weil auch Burt Lancaster darf natürlich sich so von einem Schiff zum anderen hangeln über so ein Seil, weißt du, und darf irgendwie an einem Mast hochklettern oder so. Und sein Kollege kann das halt auch. Und dieser Oho ist stumm.
Alter, ich habe gerade irgendwie, da klingelt mächtig was. Ich muss gleich mal gucken, ob ich den gesehen habe.
Also wenn du diesen stummen Wegbegleiter von ihm kennst, so, der hat einen Bart, der sieht so ein bisschen aus wie Vincent Cassell.
Aha.
Hat einen Bart halt so, weißt du, und ist halt so recht hitzköpfig, schmeißt sich halt immer in so ein Gefecht rein, weißt du, will halt immer kämpfen und Randale machen, beschützt halt seinen Kumpel, so Burt Lancaster ist da halt mega, bis zum Tod und Ist aber stumm, kann nicht reden.
Und erklären die das, warum der stumm ist?
Die erklären das in den Funfacts. Weil der Typ wohl so einen krassen Brooklyn-Akzent hat.
Ja, weil es klingt.
Dass sie den stumm reingeschrieben
haben. Deswegen habe ich gefragt, ob sie es in irgendeiner Form dramaturgisch erklären, weil es klingt für mich nämlich genau nach so einem Modell. So, fuck, der Typ kriegt keinen geraden Satz raus. Okay, du bist stumm.
Ja, er ist stumm, aber hitzköpfig. Nee, das erklärt sich, was die Piratenbande angeht, erklärt sich das nicht. Aber ich meine, muss man auch nicht erklären. Es gibt ja Leute, die können ja nicht reden oder sind halt stumm geboren oder so. Gibt's ja. Insofern braucht man ja nicht unbedingt eine Erklärung. Ja, das war. Der ist großartig auf jeden Fall, der ist mega stark. Und dann hast du halt so eine Piraten-Action über 105 Minuten. Und man merkt schon, dass die Flucht der Karibik und so ein paar andere Filme hier einige Vorbilder genommen haben. Also gerade so diese englischen Generäle, weißt du, die so die Arschlöcher, diese spießigen Bösen sind. Und dann diese hemdsärmeligen Piraten zwischendurch, also ist schon geil. Dieser Regisseur, Robert Siermark, der hat ja primär Abenteuerfilme in dieser mit historischem Hintergrund gedreht. Also Der Schatz der Azteken hieß ein Film von ihm, den er gemacht hat. Die Pyramide des Sonnengottes, Kampf um Rom, also viel so eine Stoffe. Mhm. Und insofern war er der richtige Mann hier für den Stoff. Der Film kann sich nicht so richtig entscheiden, weil teilweise werden Leute halt erschossen oder halt irgendwie kommen um oder werden halt so lange gequält, bis sie halt irgendwie umkommen. Auf der anderen Seite hast du aber auch viele Comedy-Elemente. Indem die zum Beispiel mit so einem, sich so ein Ruderboot über den Kopf packen, weißt du, und dann irgendwie zu dritt da mit diesem Ruderboot durch die Stadt laufen.
Mhm, damit und dann sie
versuchen,
nicht erkannt werden.
Genau, damit sie nicht erkannt werden und dann versuchen von den Soldaten irgendwie wegzurennen. Mhm. Die kontrollieren wollen und so. Und dann hast du so eine Comedy-Sequenz, wo die mit diesem Boot halt durch die Gegend rennen und dann so die Piraten mal so umhauen mit dem Boot, weißt du? Also die Piraten, die Soldaten mal mit dem Boot umhauen, so links und rechts. Und das beißt sich so ein bisschen, aber es ist trotzdem sehr unterhaltsam und kurzweilig und ist ein guter Spaß. Der Rote Korsar, der Titel übrigens, der Film ist ja koproduziert von Burt Lancaster. Und der prangerte mit dem Titel die Red Scare an, was ja damals diese Kommunistenhatz in Hollywood war, die in den 50ern rasierte. Und da war er ja kein Fan von, sondern er hat es halt immer angeprangert, diese politischen Machenschaften, dass so Kommunisten gejagt werden und dass man so den Feind hinter jeder Ecke sieht. Und deswegen hat er diesen Film der Rote Korsar genannt. Aber das war so subtil, dass der Ausschuss halt die Anspielung im Titel nicht erkannt hat, weil die haben halt hier so eine Abenteuer-Comedy gesehen und deswegen haben sie sich nicht dabei gedacht und erst im Nachhinein hat Burt Lancaster im Interview hat gesagt, naja, logisch war das eine Anspielung.
Der Fuchs.
Ja. Weil ansonsten wüsste ich nicht, warum er der rote Korsar ist, außer dass er ab und zu mal eine rote Hose trägt hier. Aber ab und zu hat er auch mal andere Farben von den Hosen an, insofern ist auch nicht durchgängig der rote Korsar. Mhm. Ab und zu ist auch mal der gestreifte Korsar oder der graue Korsar, insofern passt
der
das.
Der gestreifte Korsar, das klingt halt nicht so.
Der gestreifte Korsar, nee, das klingt nicht so doll.
Aber es ist schon witzig, ne? Es gab in den 50ern und 60ern schon auch viele von diesen Abenteuerfilmen, wo dann eben eigentlich kriminelle Typen so ein bisschen Robin Hood-mäßig inszeniert wurden. Und dann eben auch gerade diese Tonalität, weißt du, so zwischendurch so ein paar vermeintlich lustige Momente.
Ja. Der Robin Hood-Vergleich passt schon. Weil er ist natürlich auch sehr ehrenhaft und so und will natürlich Gutes und kommt natürlich an Land, wo dann so ein Volk unterdrückt wird halt von den. Mhm. Vom Staat und setzt sich natürlich auf deren Seite, obwohl er eigentlich ein Freibeuter und ein Verbrecher und ein Hochstapler ist. Ist ja logisch und so.
Ja, witzig.
Ja. Ja, Drehbuch nicht der Rede wert. Roland Kibble. Ich weiß nicht, ob du schon mal die Folge von die Leute von der Shiloh Ranch gesehen hast oder die Columbo-Folge, die er inszeniert hat. Ansonsten hat er noch nicht allzu viel gemacht. Und hat ein Budget von 1,8 Millionen gehabt. So viel habe ich auch noch rausgefunden. Mhm. Ey, und die haben so gut investiert. Also das ist eine Sequenz mit so einem Heißluftballon, wo die von einem Heißluftballon dann auf das Piratenschiff wieder zurückkommen. Die ist schon mega, Alter. Also da wird einiges aufgefahren, so an Stunts und an Action. Ist ja auch kein Wunder, weil die haben auch zwei Artisten da in der Hauptdarstellerriege. Also kann man einiges zeigen. Haben auch fast alle Stunts selber gemacht, Burt Lancaster und sein Kumpel Nick Kravitz.
Na, klingt so. Du hattest ja Spaß, ja?
Ich hatte Spaß, ja. Action, Abenteuer, Komödie, Drama. Ich hätte mir jetzt wahrscheinlich nicht 30 Tage hintereinander jeden Tag angeguckt. Mhm. So weit wird es da nicht gehen, aber ansonsten ist das echt ein unterhaltsamer Film.
Okay.
Punkte. Mhm. IMDb 7,3. Kein Metascore. Rotten Tomatoes 7,9.
Okay.
Entspricht 100%.
Wow.
Tatsächlich 100% Empfehlung. Von Audience 84% Empfehlung. 4,1 von 5. Und Letterboxd ist bei einer 3,4.
Okay, ja, Letterboxd wieder ein bisschen schlechter. Mhm. Ja, ich bin am Schwanken.
Man muss schon ein bisschen so diese Piratenfilme mögen. Und ich gucke die ja ganz gerne.
Mhm. Das heißt also eine eingeschränkte Empfehlung, ja?
Also ich denke mal, das ging aus meiner Rezension ging hervor, dass wenn einer Piratenfilme halt gar nicht mag oder wenn einer jetzt diese Klassiker von damals, diese Abenteuerfilme aus den 50ern nicht mag, dann ist das keine Empfehlung für denjenigen. Aber wenn einer offen ist für klassische Stoffe und Piratenfilme mag, ja logisch. Klar.
Mhm.
Also eingeschränkt, klar, jede Empfehlung ist hier nicht für jeden. Selbst die 10-Punkte-Filme, das ist schwierig.
Fuck, bist du hier bei 7,5? Oder schlechter? Ich sag 7,5.
Das ist richtig.
Oh. Puh.
7,5 ist richtig.
Ja, wunderbar.
Dann machen wir weiter.
Ja, jetzt bringen wir doch unseren gemeinsamen Film, oder nicht?
Laut meiner Rechnung musst du jetzt noch eine Rezension bringen.
Ja, du hast recht.
Wie kann man denn bei zwei Zahlen so durcheinander kommen, Alter?
Ja, heute ist nicht mein Tag.
Der ist es nie, mein Freund, noch nie.
Nee, heute ist schon nochmal.
Aber gestern hat sie Geburtstag, hast schön gesoffen und genau. Crack geraucht.
Völlig
und
so, durch den Wind, natürlich, verschallert ohne Ende.
Ja, logisch, einen Tag nach dem Geburtstag ist man natürlich nicht bei 100%.
Und deswegen jetzt passenderweise Drunk Parents.
Ja, der passt. Guter Übergang.
Ja, ich habe da schon ein bisschen was vorweggenommen in einer der letzten Episoden, weil das ist schon eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe. Das war im Zuge meines Versuchs, die Filmografie von Will Ferrell zu vervollständigen.
Mhm.
Und da hat er ja leider auch einen kurzen, kleinen Auftritt, sogar uncredited. Trotzdem wollte ich es mir angucken. Weil hier spielt er ja diesen Obdachlosen.
Leider.
Ja, weil der Film, Alter. Also, ich hatte schon im Vorfeld mitbekommen, dass das wohl ziemlich schlimm sein soll.
Mhm.
Und dem Image wird er leider gerecht. Also
ich habe einen Tipp für dich. Wenn du der Meinung bist, dass der Film, den du dir demnächst anguckst, schlecht sein wird, guck dir einfach vorher das Star Wars Holiday Special an.
Ja, dann wird es aufgewertet.
Das wertet alles danach Gesehene auf. Also sei froh, dass Will Ferrell nicht damit gespielt hat.
Mhm.
Insofern, das ist eine gute Methode, um jeden Film, der so mittelmäßig ist, zum Meisterwerk zu machen.
Ja, aber also hier war ich dann schon ein bisschen überrascht, weil jetzt sind trotzdem halbwegs namhafte Leute hier zugange und das Produkt ist aber, Alter, schwierig. Ja, Drunk Parents hat einen schönen deutschen Zusatztitel.
Mhm.
der kann auch wieder nur aus Deutschland stammen. Willst du einen Tipp abgeben?
Wie soll ich einen Tipp abgeben? Da gibt es ja Tausende. Nee, keine Ahnung.
Ja, klar. Jetzt kommt Stick oder sowas. Mhm. Jetzt erst recht. Bist du bereit? Nee, es heißt, der Film heißt auf Deutsch Drunk Parents. Bindestrich, Flasche leer.
Ach du Scheiße.
Alter.
Flasche leer.
Flasche leer.
Trapattoni, er zitiert.
Ja, original. Also deswegen meine ich ja, der funktioniert halt auch nur in Deutschland, wenn überhaupt. Und das ist halt auch wieder nur so der blöde Versuch, irgendwie Trinken damit in Kontext zu bringen. Oder weil sonst hätten sie ja auch einfach wieder übersetzen können. Aber ich meine, Flasche leer, Alter. Also weil das, worauf sich dieses Zitat bezieht, ist ja, da geht es ja um eine Fußball-Performance und dass man irgendwas nicht zu 100% erfüllt oder nicht mal ansatzweise erfüllt. Und
ich gehe mal davon aus, dass sie es wahnsinnig witzig fanden, als sie die Idee gepitcht haben.
Wahrscheinlich, aber es ist halt so unpassend hier.
Mhm.
Also der Witz ist, Drunk Parents ist schon tatsächlich unpassend, weil die sind hier original nur einmal besoffen.
Okay.
Ja. Deswegen erzähle ich jetzt was zu den Drunk Parents. Die werden nämlich gespielt von Alec Baldwin und Salma Hayek. Die spielen hier also Frank und Nancy Teagarden. Fürs Protokoll, ne? Alec Baldwin war Oscar-nominiert. Salma Hayek war Oscar-nominiert. Also tendenziell auf jeden Fall Leute, die schon mal bewiesen haben, dass sie das auch können mit dem Schauspiel.
Das habe ich bei Security auch gesagt. Bei Antonio Banderas und Ben Kingsley. Da hast du gesagt. Das heißt aber nicht, dass die nur gute Filme gemacht haben.
Nein, eben. Das ist jetzt hier ein sehr guter Beweis dafür. Ich finde es halt nur so krass, weil es ist einfach einmal mehr ein Beleg dafür, dass du auch einfach ein gutes Drehbuch brauchst und im Idealfall auch noch einen guten Regisseur, der das Ganze dann entsprechend inszeniert. Jetzt ist hier natürlich, im Genre steht hier nur Comedy.
Mhm.
Und da ist aber natürlich ein großes Problem, weil dieser Film ist nicht witzig. Also zur Handlung. Frank und Nancy, die befinden sich in einer Finanzkrise. man sieht an ihrem Haus und an ihren Klamotten und allem, was da so etabliert wird, dass die eigentlich ein sehr erfolgreiches Unternehmen haben und finanziell eben gut situiert sind. Jetzt steht aber das Unternehmen von Frank halt kurz vorm Bankrott. Zu Beginn packen die ihre Tochter noch aufs College und danach geht das aber eben los mit der Finanzkrise. Dann wird ihr Haus zwangsversteigert und die Tochter ist eben auf einem sehr teuren College, was sie sich jetzt mit neuen Erkenntnissen halt unmöglich leisten können. Also, ja, beschließen sie dann eines Abends erstmal, sich herzusaufen, weil sie mit der Situation halt so ein bisschen überfordert sind. Und am nächsten Morgen realisieren sie dann so, was sie so im Suff gemacht haben. Die haben dann nämlich sämtliche Möbel, die sie so im Haus haben, haben sie raus auf den Rasen gepackt und alle um sie rum denken, sie würden da irgendeinen Yard Sale betreiben, was im Grunde auch so ist, weil die versuchen jetzt halt irgendwie alles, was sie besitzen, zu verkaufen oder zu vermieten. Mhm. Das führt dann eben auch dazu, dass sie ihr Haus, also die haben wohl mehrere Häuser, aber das eine Haus wird dann eben vermietet und dann auch noch ausgerechnet an so einen registrierten Sexualstraftäter, was sie natürlich nicht wussten, weil das auch alles stattgefunden hat, als die eben tierisch betrunken waren. Aber es ist halt nur diese eine Nacht, in der die saufen und danach eigentlich nicht mehr. Also danach geht es halt nur drum, wie können wir vor unserem Umfeld verbergen, dass wir jetzt broke sind und wie kommen wir irgendwie wieder aus dieser Situation raus.
Verstehe.
Und da hast du dann halt 1000 Situationen, die so konstruiert sind und damit echt mit viel Fremdscham auch verbunden sind. Und es ist wirklich nur ganz vereinzelt, gibt's mal so den ein oder anderen Lacher. Dieser Sexualstraftäter wird von Jim Gaffigan gespielt. Der ist tatsächlich für den ein oder anderen Lacher zuständig, aber auch das wirklich in einem Bereich, wo sich's nicht groß lohnt. Also das brauchst du dir deswegen echt nicht angucken. Joe Manganiello haben wir hier noch. Und dann eben in einer Szene als einer der Obdachlosen, Will Ferrell.
Ja. Ist da noch jemand Prominentes bei den Obdachlosen dabei?
Nee.
Also Joe Manganiello spielt jetzt nicht den anderen Obdachlosen?
Nein,
nee,
der spielt hier eine Rolle namens Bob Donnelly.
Mhm.
Nee, das ist wirklich nicht der Rede wert.
Ja, auf jeden Fall ein gut trainierter Obdachloser.
Ja, zweifelsohne.
Der ist eine recht imposante Statur.
Und das ist halt, Will Ferrell sollte oft öfter Obdachlose spielen. Das ist es wieder.
Okay.
Ja, Regisseur des Ganzen, Fred Wolf. Jetzt steht bei ihm und seinem Regie-Credit, steht dahinter auf IMDb Attached. Was ich noch nie gelesen habe und wo ich auch nicht weiß, was das heißen soll. Weil es ist ansonsten ja kein anderer Regisseur noch genannt oder so, dass man sagen könnte, ja gut, der hat dazu gearbeitet oder sonst was, aber es ist wirklich, steht halt einfach als Regisseur, Fred Wolf in Klammern, attached.
Bei dem abgedrehten Film?
Ja.
Ja, okay, das ist wirklich komisch.
Ja.
Also bei einem zukünftigen Projekt würde es vielleicht ja, Sinn machen.
Eben, so, deswegen, ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Wie auch immer, der hat das hier auch geschrieben, zusammen mit Peter Gork, der immerhin Ice Age 2 und 3 geschrieben hat und lange für SNL geschrieben hat. Dann aber auch so unsägliche Komödien wie dieses, kennst du dieses Black Knight, wo Martin Lawrence irgendwie in die
ach du Scheiße,
ins Mittelalter jetzt, reist und ja.
Jetzt wäre eine Erinnerung daran wach, ja. Ich hatte es gut verdrängt.
Mhm. Oh, ja, und deswegen, also. Sollst
du eine Filme nicht am Mikrofon nennen?
Weil er dann schon wieder im Lusttopf landet, ja.
Dingi, der schreibt mit hier bei so einer Scheiße. Sowas müssen wir uns abgewöhnen.
Ey, und Fred Wolf hat ganze 10 Credits. Das bekannteste davon, würde ich sagen, ist noch Strange Wilderness. Mhm. Den habe ich sogar gesehen und ich muss gestehen, ich fand den gar nicht scheiße.
Okay.
Der hat einen Metascore von 12, aber ich konnte dem echt was abgewinnen. So, das ist mit Justin Long und Steve Zahn und so.
Lee in a nutshell.
Ja. Strange Wilderness. Du kennst den nicht?
Nee, sag mir gar nichts.
Oh, dann habe ich aber mal einen großen Tipp für einen Auftragsfilm für dich, ey.
Oder warte mal, ist es der mit den Bären?
Ja, da, unter anderem spielen da auch Bären mit. Aber du wüsstest zumindest, weil als dann Steve Zahn an einer Stelle pisst er da gegen einen Baum im Wald und dann kommt ein Truthahn an und schnappt sich halt seinen Schwanz und dann steckt er da fest. Und dann müssen sie mit dem Truthahn am Schwanz ins Krankenhaus. Und dann ist natürlich die Lösung, diesen Truthahn da wegzukriegen, ist seinen Hals zu massieren. Jetzt ist natürlich die Krankenschwester, die dafür zuständig ist, halt extrem heiß. So, dass die dann halt den Hals des Truthahns massiert und die dabei entstehende Erektion halt erst recht verhindert, dass dieser Truthahn da runterkommt. Und also auf diesem Level.
Ich hab den, glaube ich, gesehen. Ich glaube, da spielt dieser Typ von Scream mit und der auch bei Scooby-Doo mitspielt, dieser Willard, oder wie der heißt. Ja. Der ist auch dabei,
ich
oder?
Ich glaube auch, ja.
Ja, den habe ich gesehen.
Ja.
Trouble ohne Paddel hieß der, glaube ich.
Nee, das ist nochmal ein anderer Film.
Ist das ein anderer Film?
Ich glaube, ja.
Kann sein,
das ist doch das, wo die auf dem Fluss unterwegs sind.
Das ist doch Trouble. Das mit den Bären, wo er von den Bären da irgendwie hier vergewaltigt wird, halb.
Stimmt.
Dann habe ich die beiden gerade
durcheinander gemacht. Ja, aber also die Filme kann man ja wirklich verwechseln. Da gibt es ja auch noch mehr von der Sorte.
Der wird wahrscheinlich auch keinen starken Metascore haben, ja.
Nee, anzunehmen, ja.
Nee, dann kann sein, dass ich die durcheinander gewartet
habe. Aber eben, also das ist tatsächlich schon das Namhafteste, was Fred Wolf gemacht hat, würde ich sagen. Und das ist ja jetzt auch schon nicht wirklich berühmt. Und leider ist dieser Film hier halt auch echt für die Tonne. Also außer so ein paar Lachern und natürlich einem fulminanten Auftritt von Will Ferrell ist hier wirklich nichts Sehenswertes.
Ist ja nicht so geil.
Nope. Der ist jetzt 2019 erschienen, wurde schon 2016 gedreht. Dann kam der 2018 erst über so eine Pay-Per-View-Plattform für eine gewisse Zeit. Dann hat er einen kleinen Kino-Release bekommen 2019. Und seit August 2020 ist er auf Netflix. Also eine ordentliche Reise, was Release angeht.
Wonach geht Will Ferrell eigentlich, wenn er diese komischen Statistenrollen annimmt oder diese... Diese Cameos.
Ich weiß es auch nicht.
Sind das Connections oder sind das so, ach komm ich.
Ey, das muss doch irgendwie, muss ja doch mit irgendjemandem befreundet gewesen
sein. Klingt so, oder?
Also vielleicht also
über den SNL und so?
Ja eben, vielleicht ja, über Peter Gogg. Ich weiß es nicht. Wäre mal interessant, ja. Noch gibt's ja keine Doku über den Herrn. Wird mal Zeit.
Oder ein Biopic.
Noch besser. Ja.
Wo dann Jesse Plemons Will Ferrell spielt.
Ich habe mich neulich gefragt, wie die das machen, ne? Weil Adam McKay und Will Ferrell produzieren ja auch Succession. Jetzt haben die sich aber 2019 ja hart zerstritten.
Ja, eben. Habe ich dir erzählt. Aber,
Also, weißt du, warum die sich zerstritten haben?
Nee, weiß ich nicht genau.
Adam McKay macht für HBO eine Lakers-Serie. Und da ging es um die Besetzung von einem alten Coach. Und Will Ferrell wollte besetzt werden. Adam McKay hat dann hinter seinem Rücken John C. Reilly besetzt. Ausgerechnet John C. Reilly.
Okay.
Ne? So einer der besten Freunde von Will Ferrell. John C. Reilly wiederum hat natürlich Will angerufen und ihm das gesteckt. Und dadurch, dass das eben dann rauskam, dass der das hinter seinem Rücken gemacht hat, gab es halt einen Bruch und seitdem reden die kein Wort mehr miteinander. Und da frage ich mich halt, wie produzierst du zusammen so eine grandiose Serie, wenn du nicht mehr miteinander redest, aber ja.
Vielleicht geht das über Dreiecken oder so, dass die nicht mehr direkt kommunizieren, sondern irgendwie über ihre Leute oder so, kann ja auch sein.
Ja. Na gut. Drunk Parents geht eine Stunde 37 Minuten, ist ab 12 freigegeben und dann sage ich jetzt mal was zu den Zahlen, wenn du willst. Also finanziell hat es natürlich nicht funktioniert, hat gerade mal 1,6 Millionen eingespielt, aber klar, wenn der dann auch auf Netflix war, war ja eh kein großer Release. Zahlen. 3,9 auf IMDb. Es gibt keinen Metascore, es gibt aber auf Metacritic einen User-Score, der ist bei 2,4. Von 10 wohlgemerkt.
Sehr berühmt.
Auf Rotten Tomatoes hat der von der Kritik nur 5 Reviews. Dadurch ergibt sich kein Durchschnittswert. Aber aus diesen 5 Reviews ergeben sich eine 0%ige Empfehlung. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten.
Das ist stark. Nee, ich doch nicht, glaube ich. 0%.
0% von der Kritik. Und vom Publikum ist das ähnlich desaströs. 1,8 im Schnitt. Das entspricht gerade mal 17%. Und auch auf Letterboxd hat der eine wahnsinnig starke. 1,7. So, und jetzt du.
Das war wahrscheinlich als Netflix-Film geplant und dann haben die nun Kino-Release rausgebracht, um im Oscar-Rennen noch irgendwie mitzumischen.
Bestimmt.
Das war wahrscheinlich die Strategie dahinter.
Ja, dem widerspricht natürlich so ein bisschen, dass sie dann erst über Pay-Per-View gebracht haben.
Alles haben sie falsch gemacht.
Ja, es hätte so groß werden können. Die nächste Oscar-Nominierung für Baldwin und Hayek, aber dumm gelaufen.
3,5, sage ich.
Nee, das ist zu gut.
Das ist zu gut?
Ja, Alter. Ich bin bei 2.
Ach, bei 2 bist du? Ja. So schlecht doch.
Okay. Gleich, es ist wirklich für die Tonne. Also.
Ach, scheiße.
Tja.
Das war ein ziemlicher Ausrutscher.
Ja, aber wirklich, Drunk Parents kannst du dir schenken, Alter. Das ist wirklich so ein unnötiger Film und da fragt man sich echt, was ja. wäre echt mal interessant zu wissen, was dann auch in so einem Alec Baldwin oder so einer Salma Hayek vorgeht. Mhm. Vielleicht denkt man sich dann, wenn man das Drehbuch liest, so, okay, das wird Spaß machen oder so. Also kann auch sein, dass die beim Dreh Mörder Spaß hatten, aber das Ergebnis macht halt keinen Spaß.
Nee. Naja gut, es kann sein, dass die beiden, ja genau, dass die vorher so ernste Stoffe gedreht haben oder irgendwelche Dramen und so und dann gesagt haben, so, ich habe mal Bock auf was Leichtes, komm, hier ist ein Drehbuch, das passt von der Tonalität, dann habe ich mal Bock, hier so ein bisschen was Einfaches zu drehen. Wobei Alec Baldwin ja auch immer wieder für Comedies gut
ja, war. Und eben, dann kam Holly und also so. Beide auch, ne? Ja. Sam Hayek hat ja auch schon wirklich viel echt schlechte Filme gedreht.
Ja, die macht ja auch in diesem Unsäglichen hier, in diesem, fand ich ja so schlimm hier, dieses, dieses Adam Sandler-Ding mit Kevin James, wo die sich auch immer, Chris Tucker und so.
Ach so.
Wo es zwei Teile gab.
Ja, wie hieß das denn? Irgendwas mit Freunden.
Irgendwas mit Freunden.
Ja, ja, bin ich voll bei dir. Das ist eben auch, ja, völlig super unnötig.
Belanglos, ja. Und da war auch eine weibliche gute Besetzung, so Nebenrollen.
Mhm.
Aber gut. Kommen wir zu was Erfreulichen und dem Beweis, dass Dennis auch mal ab und zu einen guten Film guckt und einen guten Film empfiehlt.
Ja.
Weil wir haben uns ja vorgenommen, dass Punkteraten geht in den letzten Monat. Also wenn der Dezember vorbei ist, ist die Saison vorbei. Und deswegen wollten wir bis dahin auch unsere Altschulden abhaken, die wir vom Punkteraten noch haben. Und alle, die da irgendwie sich Filmrezensionen gewünscht haben, die werden ebenfalls diesen Monat glücklich gestellt. Und zwei dieser Filmrezensionen gehen an Dennis. Und die eine davon bringen wir jetzt.
Ja. Wie lange haben wir denn jetzt schon diesen Film hier rumliegen? Also wie lange sollen wir den schon rezensieren?
Na, praktisch seit 2,5 Monaten.
2,5 Monate.
Weil immer alle 3 Monate ist das neue Punkteraten.
Mhm.
Und ja, und wenn wir dann, wenn sich da einer eine Rezension wünscht statt eine Blu-ray, dann nehmen wir uns da meistens Zeit, bis das neue Punkteraten, also bis der neue 3-Monat-Zyklus dann anfängt.
Nee, ich frage nur, weil ich mir einbilde, dass wir diesen Film schon mal erwähnt haben. Und auch, dass ich ihn sehen will. Deswegen hätte er sein können, dass das irgendwie daher kommt. Aber
möglich.
Bei Dennis wissen wir auch, dass der nur Sachen vorschlägt, die er selber gesehen hat. Ne?
Ja, das auf jeden Fall.
Ja.
Oder? Bei den ganzen Gurken hat er doch wirklich alle geguckt.
Ich weiß es nicht, aber bei dem gehe ich jetzt mal von aus.
Ja, der hat schon eine Menge geguckt auf jeden Fall, der lockt viel. Der hat ja diese Challenge gehabt, dass er irgendwie 600 Filme oder so in diesem Jahr guckt, wo er ja schon längst drüber ist.
Ja.
Also er ist gut dabei.
Mhm.
Ja, und der hat uns folgenden Film vorgeschlagen. Kubo and the Two Strings.
Ja, aus dem Jahr 2016.
Ja. Kubo, der tapfere Samurai. Das macht doch gleich den Film, das macht doch aus dem Film gleich den absoluten Kinderfilm, oder der tapfere Samurai. Das klingt schon wieder so ein Film, wo ich nur mit 3-Jährigen reingehen kann.
Naja, also es ist ein Kinderfilm. Ich meine, der ist ab 6 freigegeben, ist zweifelsohne auch an Kinder adressiert.
Ja, aber du wirst mir doch zustimmen, wenn ich sage, dass Kubo and the Two Strings schon wesentlich freundlicher und motivierter für den Erwachsenen klingt als Kubo, der tapfere Samurai. Kubo, der tapfere Samurai, klingt wie Bob der Baumeister.
Ja, ja. Du, ich weiß genau, was du meinst. Jetzt ist es aber so, dass ich bei diesen Two Strings echt eine Weile gebraucht habe, um zu raffen, warum hier Two Strings genannt wird und nicht 3.
Mhm.
Also fand ich über weite Strecken so ein bisschen verwirrend.
Ja.
Was es mit diesen Two Strings auf sich hat.
Mhm.
Aber ja, also klar. Der englische Titel ist natürlich sehr viel schöner als der deutsche. Aber ich glaube, das ist trotzdem ein Film, den du dir auch wirklich mit sehr jungen Kindern angucken kannst.
Das schon, natürlich.
Ja. Willst du erzählen, worum es geht? Soll ich das machen?
Kannst du gerne machen. Also vielleicht kann man an der Stelle noch erwähnen, dass es aus den Leica Studios ist.
Ja.
Die ja schon einige Filme rausgebracht haben. Das ist der 4., glaube ich.
Mhm, ist der 4.
Wie ist dein Stand bei den anderen Filmen? Welche hast du gesehen? Welche fandst du gut?
Paranorman habe ich noch nicht gesehen. Missing Link haben wir hier ja sogar schon gehabt.
Mhm.
Was ist dann noch?
Es gab noch Coraline und Box Trolls.
Stimmt, beide nicht gesehen.
Beide nicht gesehen.
Nee, Coraline wollte ich sehen.
Coraline fand ich super.
Mhm.
Der hat mir sehr gut gefallen. Paranorman habe ich mir gekauft, habe ich aber auch noch nicht gesehen. Und Box Trolls fand ich nicht so doll.
Ah, den hast du auch gesehen.
Den habe ich mir angeguckt irgendwann mal.
Aber hast du ja alle gesehen jetzt, oder?
Nee, Paranorman nicht.
Ach stimmt, Paranorman nicht. Und wie war es mit Missing Link? Hatten wir den gemeinsam geguckt? Ich bin mir nicht mehr sicher.
Nee, den hast du mal geguckt und dann habe ich den, also den haben wir im Zuge der Oscar-Verleihung haben wir den, glaube ich, nochmal beide gesehen.
Ah ja.
Mhm. Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich habe zumindest die Punkte nachgereicht. Der war okay.
Ja, eben. Ja.
Das war so ein ganz okayer Film. Aber Coraline ist schon, das war schon mein Favorite bis dato.
Mhm. Aber ist ja dann recht durchwachsen, was so die Leica-Filme angeht bei dir.
Mhm, das stimmt.
Ja, und Coraline war ja lange Zeit der längste Stop-Motion-Film, bis Kubo kam.
Mhm.
Und jetzt ist der hier mit seinen 1 Stunde 41 Minuten der längste Stop-Motion-Film ever.
Knapp geschlagen.
Ja.
Ja, dann erzähl mal, worum es geht.
Also, Kubo ist ein kleiner Junge, hat nur ein Auge und lebt eigentlich ein normales Leben in so einem kleinen Küstendorf. Der lebt mit seiner Mutter zusammen. Wir kriegen erzählt, dass der Vater tot ist und die Mutter hat schon auch immer recht depressive Momente. Die verbringt, die leben auf so einem Fels in so einer Höhle und sie hängt
wo,
da.
Wo befinden wir uns denn? Weil Küstendorf kann ja auch jetzt New England sein.
Ach so, nee.
Das hast du noch gar nicht erwähnt.
Naja, wenn es um Samurais geht, Alter, ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass die Leute wissen, dass wir uns hier in Japan befinden.
Ah, okay.
Ja, aber nein, natürlich befinden wir uns in Japan, aber es ist wird nicht genannt, ne, wie das Küstendorf heißt. Das
nee, aber wir sind halt im asiatischen Raum halt.
Asiatischen Raum und es ist auch alles gleich von Beginn an sehr märchenmäßig aufgezogen. Es wird auch gleich zu Beginn etabliert, dass die Mutter irgendwie magische Kräfte hat. Mhm. Und dann sehen wir aber eben, wie die erstmal ihr normales Leben führen. Der Tagesablauf sieht in der Regel so aus, dass die Mutter eben in der Höhle abhängt, während Kubo runter ins Dorf geht und da auf dem Markt als Geschichtenerzähler sein Geld verdient. Und das ist schon, finde ich, gleich zu Beginn ziemlich geil gemacht, wie er diese Geschichten erzählt, weil er hat Papierbögen dabei in seinem Rucksack und die verselbstständigen sich dann, während er diese Geschichte erzählt, falten die sich so origami-mäßig zu irgendwelchen Figuren und illustrieren umherfliegend die Geschichte, die er erzählt. Mhm. Und das ist schon ziemlich geil gemacht, finde ich. Also das hat halt gleich irgendwie so stimmungsmäßig, finde ich, macht das eine Menge. Und es setzt halt auch so ein bisschen das Level, auf dem wir uns befinden, weil das wird im weiteren Verlauf auch noch eine Rolle spielen.
Gefällt natürlich den Dorfbewohnern, wenn er dann anfängt, seine Storys zu erzählen mit den Origami und seiner bildhaften Sprache, dann versammeln sich natürlich auch alle um ihn rum und die vorher noch überall rumgewuselt sind, aber wenn er dann loslegt,
ja, eben.
Das ist die Attraktion des Marktplatzes.
Weil er das eben täglich macht und da ist aber auch der Clou der Sache, dass er eben dieses dreiseitige japanische Instrument dabei hat, was er mit so einem, ja, was ist das, kann man, wie heißt das Teil, was er in der Hand hat, mit dem ist es ein Kamm oder irgendwas? Das ist auf jeden Fall sowas, irgendwas Holzähnliches, mit dem er eben die Saiten anschlägt. Das ist dann im späteren Verlauf, spielt es auch noch eine kleinere
Plektron.
Rolle. Ist ja kein Plektron, oder?
Naja, klassisches Plektron.
Ja.
Ja, sieht halt aus wie eine kleine,
so groß.
Sieht halt aus wie so eine Mini-Tischtennis-Gelle oder wie so ein.
Ja. Ja, eben ist es, aber irgendwie halt so ein Holzteil. Jedenfalls kennen eben die Dorfbewohner das schon, wenn er da seine Geschichten erzählt und finden das alle super. Punkt dabei ist nur, er hat halt von der Mutter eingebläut bekommen, dass er zur Dunkelheit zu Hause sein muss, dass er eben wenn es dunkel ist, darf er nicht draußen sein. Mhm. Und deswegen kann er diese Geschichte auch nie zu Ende erzählen. Also nicht nur deswegen, sondern er hat eben auch so ein bisschen bei ihm persönliche Gründe, aber die ganzen Dorfbewohner, die sind halt heiß drauf, das Ende der Geschichte zu erfahren. Und um diese Geschichte, die er da erzählt, wird es eben im späteren Verlauf auch noch geben. Und jetzt haben die schon eben gezeigt, dass es da viel Magie gibt. Und deswegen ist das Problem, was dann auftaucht, noch so ein bisschen magischer Art, weil sich Geister aus der Vergangenheit melden und sein Leben so ein bisschen auf den Kopf stellen. Und so gerät Kubo dann in eine Situation, wo er von Göttern und Monster gejagt wird und um zu überleben, muss er so eine Art magische Rüstung finden.
Das sind drei Teile.
Genau, das ist Teil seiner Geschichte und diese Rüstung besteht aus drei Teilen und ist eben von so einem legendären Samurai-Krieger, weil der die mal getragen hat. Und diese Teile muss er dann finden und da zieht er eben los, begleitet von einem Affen und einem Käfer. Also, muss man dazu sagen, der Affe spricht und der Käfer ist sehr viel größer als Kubo, also und der spricht auch. Ne? The Beetle.
So ein bisschen wie The Tick. Das ist halt
so eine
Mischung aus Mensch und Käfer. Er hat ein menschliches Gesicht und so. Und
ja.
Ja, aber es gibt da noch einen vierten Wegbegleiter. Den Origami-Samurai ist ja quasi auch ein.
Ja, okay, gut.
Ein Freund da in der Truppe.
Ja, eben. Also eine seiner Origami-Figuren, die beim Geschichtenerzählen auch immer zum Einsatz kommt, der bleibt in seiner Form und ja, der begleitet die Truppe auch noch mit.
Da kam bei mir so ein bisschen Gaming-Vibes rüber. Ja, dass du so verschiedene Items sammeln musst, um am Ende so gegen einen Endgegner anzutreten so und dann durchs Land reisen musst, um diese Items zu finden.
Ja.
Ist so ein bisschen wie einige Spiele, die man schon mal gezockt hat in seiner Jugend.
Ja, vor allem auch mit diesen unterschiedlichen Stationen, die der hier durchläuft. Ne? Das ist schon, ja, erinnert schon so ein bisschen daran, aber es ist wirklich cool. Also die kommen dann an einen Punkt, wo sie eben ein Meer überqueren müssen und aber kein Boot haben. Mhm. Und diese Bootsequenz, die es dann gibt, Alter, das ist schon echt krass gemacht, finde ich.
Ja, Mann.
Und ich meine, da habe ich dann auch in Trivia Facts gelesen, ne, dass allein diese Bootsequenz haben die 19 Monate lang haben die das zusammengeflickt.
Unfassbar aufwendig.
Weil halt eben auch an diesem Boot ey, Millionen von einzelnen Blättern dran kleben und das ist ja auch alles halt echt gemacht. Mhm. Also die haben hier sowieso wahnsinnig mit Superlativen hantiert, was so Stop-Motion angeht. Ne? Irgendwie dieser eine Dämon, auf den die dann stoßen, ist ja wohl... Das ist
ein übergroßes Skelett, ja.
Genau, und das ist wohl die größte Stop-Motion-Figur, die jemals gebaut wurde, ne?
Ja, richtig.
5,5 Meter hoch, einfach immens. Und da passend zu den Leica Studios sieht man eben im Abspann dann auch noch so ein bisschen, wie das gebaut wurde, was da alles benötigt wurde. Und das ist schon also wahnsinnig aufwendig gemacht. Und da muss man halt echt dazu sagen, ey, das ist ein Regiedebüt. Mhm. Travis Knight, von dem wir hier auch schon ein paar Sachen hatten.
Das ist der Regisseur von Bumblebee, ja.
Genau. Mhm. Also, stimmt, also wahnsinnig viel, der hat halt viel produziert, was wir hier schon besprochen haben. Regie ist das tatsächlich, sind das die einzigen zwei Credits, die man aktuell gesehen haben könnte, weil der hat 4 Credits und 2 davon sind noch in Pre-Production. Und hat aber halt mit den Sachen, die der auch produziert und geschrieben hat, der hat halt schon 3 Oscar-Nominierungen.
Ja, ist halt der CEO von Leica und steckt halt als Produzent steckt er in sämtlichen Filmen von den Leica Studios mit drin. Mhm. Und jetzt hat er gesagt, will er auch mal Regie führen.
Ja. Ja, und das hat funktioniert in meinen Augen.
Also es ist, also ich habe eine Menge Stop-Motion-Filme gesehen in meinem Leben, aber ich habe noch keinen gesehen, der einem Animationsfilm so nah kam wie der hier. Das ist Wahnsinn. Also siehst in etlichen, du siehst, im Großteil des Films siehst du nicht, dass es nicht animiert ist, am Computer irgendwie. Ja. Das ist wirklich krass.
Ja. 145.000 einzelne Aufnahmen wurden hier produziert und deswegen wirkt das alles sehr flüssig. Das ist schon wirklich krass, ja. Bin ich voll bei dir. Das ist wirklich kaum von einem animierten Film zu unterscheiden.
Eben. Also du fragst dich wirklich in manchen Momenten, Alter, wie haben die das gemacht?
Aber eben gerade, was dann so die Struktur mancher Materialien angeht, ne, so die unterschiedlichen Oberflächen, die du siehst und so, das macht einfach eine Menge aus. Also klar, es ist mittlerweile ja auch unglaublich, was die im Computer alles hinkriegen. Mhm. Aber das hier ist schon echt auf seine Art besonders.
Total.
Also demzufolge hat er dir auch gut gefallen, ja.
Ja, hat er. Also diese Stop-Motion-Filme sind ja, ich bin ja sowieso da großer Fan von und ich mag das, dass die da so viel Schweiß und Blut und so viel Kreativität da reinpacken, obwohl die es halt einfacher machen könnten, aber dann sagen, nee, es hat einen bestimmten Reiz und einen bestimmten Feel, dieses Ganze in Stop-Motion zu machen und dann so viel Arbeit und so viel mehr Zeitaufwand für diese Filme investieren, das ist krass.
Ja, eben. Also was
da. Ja, mir hat das gefallen. Für mich war das so ein bisschen... Entschuldige. Für mich war das so ein bisschen das westliche Pendant zu den Ghibli-Filmen. So von der Fantasie und von der Aufmachung und so und von der Kreativität, von den Figuren. Es hat ein bisschen was von einem Ghibli-Film gehabt. Schon so mit westlichen Touch.
Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Ja, also mich hat das auch extrem beeindruckt. Fand das echt krass. Ja, zur Handlung würde ich gar nicht mehr erzählen, ne? Weil da würden wir definitiv was spoilern.
Nee, mehr muss man darüber nicht erzählen.
Okay.
Er ist halt natürlich auch sehr witzig. Also gerade dieser Beetle, wie er genannt wird, der Käferritter, sorgt halt ein bisschen für Comic Relief.
Total.
Weil er fällt natürlich auf den Rücken und kommt nicht von alleine hoch und so eine Sache. So. Weißt
klar,
du? Das ist schon witzig.
Wie sich's für einen Käfer gehört.
Eben.
Allein schon eben, dass er nur Beetle genannt wird, der Affe wird ja auch nur Monkey genannt.
Stimmt, ja.
Finde ich auch geil, dass der Käfer dann an einer Stelle sagt, so konsequenterweise müsste der Junge dann ja auch Boy genannt werden.
Stimmt, ja. Nur der hat einen Namen.
Ja, der Kubo.
Der Kubo, ja.
Übrigens gesprochen von Art Parkinson, den hatte ich neulich, weil der in San Andreas eine Rolle spielt. Hm? Da spielt er den kleinen Bruder von dem Love Interest der Tochter von Dwayne Johnson.
Ah ja.
Achso.
Ja gut, viele kennen ihn als Rick and Stark.
Klar.
Aus der Game of Thrones Reihe.
Ja.
Aber gibt noch ein paar prominente Namen als Sprecherriege.
Ja, durchaus. Charlize Theron spricht die Mutter. Mhm. Und Matthew McConaughey spricht den Beetle.
Alright, alright, alright.
Fand ich auch sehr lustig, dass ich ihn gelesen habe, dass hier unter anderem Toshiro Mifune die Inspiration war für den Beatle.
Ja. Ja. Für manche ist es Toshiro Mifune.
Ist so klar, dass du den jetzt für trinken musst, Alter.
Die Richter, eindeutig.
Ja. Dann haben wir noch Ralph Fiennes, der hier den Opa spricht, und Rooney Mara spricht die Schwestern.
Yep.
George Takei haben wir noch, Brenda Vaccaro, also schon auch echt ein ordentliches Line-up.
Ja.
Und ich war sehr überrascht, dass dieser Film ein finanzieller Flop war. Mhm. Wie geht das denn?
Das hart. Und zwar haben wir diesmal mal das komplette Budget gefunden mit Werbeetat.
Ja.
Das war nämlich 100 Millionen hoch und eingespielt hat er nur knapp 76.
Ja, aber warum, Alter?
Ja, ist krass, keine Ahnung. Dabei war der im Oscar-Rennen zweifach. Als Animationsfilm und von den Effekten her. Ja, war er zweimal nominiert, ey, und so.
Und wird ja von der Kritik unisono gefeiert. Also, aber auch da, also das wäre so einer der ersten Filme, wo ich mit dem Kind reingehen würde. Also mal so viel eher als alles, was Paw Patrol oder sonst wie heißt.
Das ist eine andere Liga, ja.
Ja.
Ja, vor allem, weil das auch ein Film ist, wo Erwachsene sich den angucken können, so wie wir, und sagen können, Alter, das ist ein krasser Film. Und gleichzeitig die Kinder ihren Spaß haben. Als Paw Patrol, wo nur die Kinder ihren Spaß haben und die Erwachsenen daneben sitzen und denken so, Alter, wann ist das vorbei?
Ey, also ich glaube, wenn ich den als Kind gesehen hätte, ich wäre so unglaublich geflasht gewesen.
Voll.
Also ich war ja so schon geflasht. Deswegen, ist ich glaube, ich wäre als Kind völlig ausgerastet.
Ja, der ist krass, auf jeden Fall.
Ja, wie ist der so bei dir im Ranking jetzt, wenn du den mit anderen Stop-Motion-Filmen vergleichst?
Oh.
Ist das der beste Stop-Motion-Film, den du jemals gesehen hast?
Ich finde das schwierig, weil das ist so, wie wenn du sagst so, weil Stop-Motion ist ja nur die Machart des Films, also, und deswegen kannst du da nicht alle Filme über den Kamm scheren. Also ich finde, so ein Wallace & Gromit kannst du jetzt nicht mit Kubo und Two Strings vergleichen, so.
Ja.
Das ist halt nur, es ist beide Stop-Motion, aber trotzdem sind es zwei Tonalitäten.
Das stimmt, ja.
Und deswegen würde ich das jetzt nicht auf die Machart irgendwie fixieren, aber Kubo und the Two Strings ist schon grandioser Stop-Motion-Film. Also ich mochte den sehr.
Mhm. Ja, mich hat er.
Ist halt sehr fantasievoll und so. Ich glaube, ich hatte ein bisschen mehr geflasht, glaube ich, als mich, aber trotzdem toller Film.
Ja, klingt so.
Also besser als Box Trolls definitiv. Ja, Coraline ist zu lange her. Ich habe den im Kino gesehen, aber den fand ich sehr, sehr gut. Der hat halt so Tim Burton-Vibes. Den müsste ich nochmal rewatchen. Aber der ist auch da weit oben.
Mhm.
Am Ende gab es noch passenderweise, weil es ja auch um Musik und Instrumente geht, While My Guitar Gently Weeps in einer Version von Regina Spektor, die ich ja sehr, sehr mag als Sängerin. Die liebe ich ja total.
Ich finde es ja eh krass, dass die Beatles hier mit als Inspiration gelistet wurden. Weil das also außer am Outro-Song hätte ich das jetzt nicht wirklich erkannt.
Na gut, er wird halt Beatle genannt. Weil er halt ein Käfer ist.
Ja, aber.
Aber es ist halt eine Anspielung teilweise auch auf.
Auf die Band, wirklich?
Ja, auf die
weil
Band.
Er Beatle heißt?
Ja, ja.
Okay.
Also die Figur ist dadurch entstanden, weil er die Beatles halt mag.
Ach so. Ja, aber ansonsten passt natürlich, dass du Ghibli gesagt hast, weil Hayao Miyazaki und Akira Kurosawa waren hier auch Inspirationen, beziehungsweise in manchen Stellen gibt es da eben auch die ein oder andere Hommage an ihn. Oder an die Jungs.
Miyazaki ist wahrscheinlich Inspiration für, also es sagt wahrscheinlich jeder Zeichentrick-Animationsexperte, der irgendwie in den Film arbeitet, sagt, Miyazaki ist einer seiner Inspirationsquellen.
Ja, das lässt sich wahrscheinlich gar nicht verhindern.
Nee, kann ich mir vorstellen.
Aber ich glaube, also gerade eben, weil wir uns hier in Japan befinden und er dann ja auch noch Kurosawa damit reinnimmt, ja. Kann ich schon nachvollziehen. Der freut er sich.
Es ist einfach der beste Set.
Ach ja. So, sagen wir es zu den Zahlen, oder wie?
Sagen wir es zu den Zahlen.
Ich bin wirklich immer noch schockiert, dass dieser Film ein Flop war finanziell. Hey, was ist mit den Leuten los?
Tja, steckt man manchmal nicht drin, aber das gibt es einige krasse Filme, die Flops waren an den Kinokassen.
Ey, lieber Fast and Furious Teil 100 als den, oder was?
Ja, naja gut, wenn ich hier so 14 Kreuzberger habe, die so ins Kino gehen, die werden sich wahrscheinlich Kubo und The Two Strings angucken. Die gehen eher in Fast and Furious rein, also es sind schon eher Publikumsmagneten.
So viel zu den Kreuzbergern.
Deutsche Kreuzberger können es auch gewesen sein. Ich habe keine Nationalitäten genannt.
Nee, aber das ist jetzt mal regional festgelegt. So.
In Kreuzberg
guckt man eher Fast and Furious.
Auf jeden Fall.
Na dann.
Digga, lass mal Kino.
Ey, geil.
2,16. 101 Minute. Punkte. IMDb 7,8. Hat einen Metascore von 84. Rotten Tomatoes, 97% Empfehlung, 8,4. 86% Empfehlung, Audience, 4,1. Mhm. Und Letterboxd ist bei einer 3,9. Das glaube ich auch auf ganz vielen Listen von den Animationsfilmen, die man gesehen haben muss und so.
Ah ja?
Da ist Kubo und The Two Strings drauf, ja. Die bei Letterboxd so kursieren. Der taucht da immer wieder auf.
Ja, also ich würde den auch jedem empfehlen,
ja,
der einen guten Stop-Motion-Film sehen will oder Animationsfilme allgemein. Also.
Wäre wahrscheinlich auch ein legitimer Vertreter auf dem Poster gewesen.
Mhm. Ja.
Das ist übrigens, wenn wir schon bei Stop-Motion, bei den besten Stop-Motion-Filmen sind, ich meine, Mary und Max hat von mir 10 Punkte gekriegt. Also, das ist wahrscheinlich schon einer der Favorites ganz oben. Ja. Aber auch das ist ein anderer Film. Das, ich weiß nicht, ist ja nicht vergleichbar.
Nee, schwierig. Also, Mary Max
ist ja kein Abenteuer,
drückt ja viel mehr auf die Tränendrüse und ist halt schon emotional ganz anders angelegt.
Genau.
Hier, das ist halt wirklich ein Märchen.
Und ein Film, der emotional angelegt ist und bei dir punktet, der hat es natürlich grundsätzlich leichter.
Ja,
der landet
klar
natürlich näher an deinem Herzen dran als ein Film, der dich nur optisch beeindruckt. Also nicht nur optisch, aber schon, wie du sagst, so dieses Märchen-Fantasy-Ding. Aber Leute, die diesen Fantasy-Märchen-Touch mögen, also Leute wie hier Timo Weltenschreiner und so, also ihr müsst euch um den Kubo und The Two Strings angucken.
Ja, der muss den sehen. Auf jeden.
Für euch ist das Pflicht.
Ja.
Ja. Alright.
So, Punkteraten.
Punkteraten. Wer fängt an?
Weiß ich nicht.
Ich fange an, ich sag eine 9.
Du sagst 9?
Mhm.
Das ist falsch.
Wie viel ist es denn?
Ich bin mal 10.
10 sogar. Da habe ich heute richtig in die Kacke gehauen.
Ja, aber noch ist alles drin, ne?
Alles drin.
Ich sag, du bist bei 8,5.
8.
Nur 8?
Ja.
Alter. Okay. Wow.
Ja, eine gute 8.
Echt eine 8.
Eine gute 8.
Mhm.
Für Kubo und The Two Strings.
Nee, ich finde den...
Alter, ey, bin ich hier jetzt gerade 2,5 im Minus oder was?
Richtig.
Boah, was ist denn jetzt los?
Alter, ich fand...
Zwei Rezensionen.
Kubo wirklich, wirklich geil.
10 ist ja krass. Ja.
War schwer beeindruckt von dem Film.
Freut mich.
Echt ein geiler Film, ja.
Ja. Immerhin ist meine 8 von den 1,5, die auch von einem Film von Dennis kommen, auf jeden Fall ist das eine gute Spannbreite.
Gute Range, auf jeden.
Ja, kann man nicht anders sagen.
Ja, würde mich auch sehr interessieren, wo Dennis den einstuft. Kubo.
Können wir mal gucken hier, bei Letterboxd.
Ach so.
Der ist doch in meiner Connections,
ja, stimmt,
drin.
Hat er ja bestimmt gelockt, das Ding.
Hat er garantiert gelockt. So, Kubo and the Two Strings 2016. Wen haben wir denn hier alles? Hoffi, 3,5. Dennis, 5 Sterne. Volle Punktzahl.
Guter Mann.
Ja.
Recht hat er.
Dietz ist bei 4 Sternen. Unser Kumpel Tom, Atombomb, 4 Sterne.
Mhm.
Phil, 4 Sterne von Nerd Talk. Schon sehr, sehr ordentliche Bewertung. Also hier mal die schlechteste sind hier 3 Sterne von 2 Leuten.
Krass.
Aber keiner, der den hatet.
Ja, geil. Ja,
okay.
Also dann den, für alle, die ihn nicht kennen, guckt ihn euch an. Wirklich ein beeindruckender Film.
Ja, auf alle Fälle. Das ist eine Empfehlung.
Das ist mein Debüt. Alter.
Ja, kann sich sehen lassen.
Ja.
Mein nächster Film ist kein Debüt. So viel steht fest, weil der Regisseur hat schon ziemlich viel Furore gesorgt, denn er hat Nightmare inszeniert, was in der Horrorszene für ein sehr, sehr berühmtes Franchise angekickt hat, nämlich Wes Craven war das.
Mhm.
Und der hat 1988 hat er einen Film inszeniert, den ich jetzt vorstelle, Die Schlange im Regenbogen.
Die Schlange im Regenbogen?
Auch wieder total behindert besetzt.
Alter, hab ich noch nie gehört.
Das macht keinen Sinn, weil der Originaltitel ist The Serpent and the Rainbow. Also jetzt haben das zumindest fast richtig übersetzt.
Ja, nur weil die gleichen Wörter vorkommen, heißt das ja nur, also weil das ist ja was anderes, die Schlange und der Regenbogen.
Eben.
Okay.
Definitiv ist was anderes, deswegen ist das komisch, dass sie es fast richtig übersetzt haben, aber auch nicht so richtig.
Weird. Okay, noch nie gehört.
Hast du noch nie gehört? Ist ja interessant. Und das Drehbuch stammt von Richard Maxwell. Der hat 7 Credits. Vielleicht kennt der eine oder andere The Challenge. The Challenge ist ein US-Film über einen Samurai, der in Amerika einen Krieg führt mit seinem Bruder.
Mhm.
Da spielt Scott Glenn die Hauptrolle. Und okay, in der Nebenrolle Toshiro Mifune.
Echt geil, Alter.
Ja, das ist ein bekanntestes Drehbuchwerk hier neben Die Schlange im Regenbogen.
Und den Mitchell. Kennst du?
Nee, den kenne ich nicht.
Aber es klingt nach einem geilen Matchup, Alter. Scott Glenn, Toshiro Mifune.
Ich habe mir den Trailer angeguckt und habe den dann gleich auf meine Wunschliste gepackt.
Ja,
ich habe noch nie was von dem Film gehört, aber ich habe den dann auf meine Wunschliste bei Letterboxd gepackt und habe gesagt, okay, klingt irgendwie interessant.
Mhm.
Und die zwei, drei Leute, die ihn gelockt haben, da war da auch bei 4 Sternen oder so. Hab ich gesagt, okay, haben wir vielleicht was Neues fürs Blu-ray-Regal. Wes Craven hat ja viele Horrorstoffe geschaffen. Und wollte ein bisschen zeigen, dass er auch was anderes kann von der Tonalität. Und das war sein Ansatz, warum er Die Schlange im Regenbogen unbedingt inszenieren wollte. Weil, okay, ich erzähle mal erstmal die Story, weil dann fällt es leichter, die Hintergründe zu erzählen. Es geht um einen Anthropologen, der wird von Shady Bossen eines Pharmakonzerns beauftragt, nach Haiti zu reisen, weil er soll dort einen Fall untersuchen von einem Mann, der 7 Jahre zuvor beerdigt worden ist und dann plötzlich durch Haiti spaziert. Als wäre nichts gewesen, 7 Jahre später.
Okay.
Also jemand, der quasi von den Toten auferstanden ist.
Mhm.
Und dann fliegt er nach Haiti und es dauert halt nicht lange, bis er so in diesen Strudel aus Gewalt, aus Visionen, aus wilden Zeremonien, aus Wahnsinn und besonders aus Voodoo dann reingerissen wird. Und hier haben wir Bill Pullman in seiner ersten Hauptrolle.
Ach was.
Ja. Und ich habe ja schon mal erwähnt, ich fand den 2006 ab Surveillance, ab dem Film, fand ich den richtig gut.
Mhm.
Alles, was er davor gemacht hat, war für mich, also er macht ja voll den Nicolas Cage, voll im Nicolas Cage-Modus, spielt er hier Die Schlange im Regenbogen, diesen Anthropologen in diesem Voodoo-Wahn hier auf Haiti.
Mhm.
Richtig krass.
Das macht's erstmal nicht uninteressanter.
Das macht's nicht uninteressant und der Film ist auch wirklich sehenswert. Aber eine Szene ist sogar für Männer extrem schmerzhaft, was hier passiert, weil er legt sich natürlich auch mit den falschen Leuten an und die wollen ihn dann raushauen aus dem Land und er kommt aber wieder zurück. Und das sorgt natürlich dafür, dass einige ihn auf den Kicker haben. Und ursprünglich war dieser Film geplant als Verfilmung einer Autobiografie von einem Drogenforscher namens Wade Davis. Und dieser Wade Davis hat tatsächlich ein Naturgift erforscht, was auf Haiti vermeintlich totgeglaubte Leute wieder zu lebenden Zombies gemacht hat und wieder zum Leben erweckt hat.
Mhm.
Und dieser Film sollte inszeniert werden von Peter Weir. Das ist ein, ich weiß nicht, ob du Peter Weir kennst, ein großartiger Regisseur. Der,
ja, ja.
Von dem ist der Club der Toten Dichter, von dem ist der einzige Zeuge mit Harrison Ford. Der hat ja große Filme schon inszeniert. Und der wollte mit Mel Gibson diesen Film inszenieren.
Okay.
Mel Gibson wiederum hat abgesagt, weil er ist erzkatholisch und hat keinen Bock auf so eine Voodoo-Szenerie und hat keinen Bock auf Filme mit religiösen Stoffen, die nicht irgendwie auf seinem Glauben beruhen.
Wirklich? Das war der Grund?
Das war der Grund. So mit diesem Voodoo-Kram wollte er nichts zu tun haben.
Das ist ja krass.
Und dann sprang auch Peter Weir ab. Und dann kam Wes Craven ins Boot. Und da habe ich ja schon gesagt, er hat hier die Chance gesehen, meinen Film zu inszenieren, nicht mit Horror und mit irgendwelchen, keine Ahnung, mit Gruselaspekten, sondern naja, was so ein bisschen Füllerelemente hat.
Aber die Handlung ist ja schon, also ich meine, mit Toten, die wieder auferstehen, das hat ja erstmal schon eine gruselige Komponente.
Ja, das schon, aber es geht um Voodoo in erster Linie.
Ja.
Und es geht ja um eine vermeintliche Medizin, die die Toten wieder zum Leben erweckt.
Ah, okay.
Also, dass die nur in so einer toten Starre waren, in so einer Verfassung, wo die dann wieder aufgewacht sind, als sie unter der Erde lagen und so. Das ist ja der Ursprungs-, also es ist ja nicht so dieses übersinnliche, dämonische. Was in diesem Bereich natürlich geht, sind die Visionen von denjenigen, wenn die mit so einem Pulver angespuckt werden von irgendwelchen Einheimischen oder irgendwelchen Zeremonien beiwohnen und dann in dem Wahn irgendwie. Und du hast ja teilweise wirklich Leute, die als Statisten fungiert haben während dieser Zeremonien.
Ja.
Und das waren ja Einheimische, die auf Haiti gewohnt haben. Und die haben in Trance tatsächlich so Gläser kaputt gebissen und haben auf diesen Gläsern rumgekaut. Wo ich im Making-of gesehen habe, dass der Kameramann meinte, dass er mit dem anderen Auge, was nicht auf der Kamera drin war, dass er kurz mal das Auge geöffnet hat, um zu gucken, ob diejenige da wirklich auf dem Glas gerade rumbeißt. Und das war so.
Alter. Okay.
Weil die sind völlig in Trance.
Ja.
Und die haben genau die Sachen, die völlig in Trance machen, haben die vor der Kamera halt gemacht bei diesem Film.
Wow.
Also schon hart.
Weißt du, womit die sich da zugeballert haben, dass die da so in Trance sind?
Das ist jetzt nicht nur das Zuballern mit irgendwelchen Mitteln, sondern das ist in erster Linie auch so dieser religiöse Wahn, wo die sich dann reinsteigern.
Okay.
Weißt du, dieses Ekstatische und dann dieses Ritual, wo die halt abgehen und wo die dann anfangen zu schreien und so hin und her und sich dann immer weiter reinsteigern. Das
okay.
hat man ja öfter in diesen,
ja, ja.
Da muss ja noch nicht mal, da müssen ja noch nicht mal irgendwelche Stoffe im Umlauf sein. Das ist halt wirklich so, also das, was Angel Heart so ein bisschen angerissen hat, diese Voodoo-Thematik, da geht's hier nur drum.
Okay.
Bei Die Schlange im Regenbogen ist das, also es dreht sich alles um dieses Voodoo-Thema.
Aber das ist ja und eigentlich erstmal cool.
Genau, diese Szene mit diesem Huhn zum Beispiel, mit Lisa Bonet aus Angel Heart.
Ja.
Sowas hast du hier halt nur, das ist da als komplett harmlos, das wäre hier Warm-Up.
Klar.
Okay. Das wäre hier der Fluffer gewesen bei Die Schlange im Regenbogen.
Aber das heißt, es wird schon auch blutig, oder?
Ja, ja. Es wird auf jeden Fall blutig. Und das Problem ist, also was heißt das Problem? Für die Zuschauer ist es jetzt kein Problem, aber das Studio hat Wes Craven hier reingequatscht und die meinten so, Digga, Nightmare war der Hit bei dir, du musst hier mehr Horror reinbringen. Die wollten natürlich nicht, dass er das so realistisch oder dass er so diese Horroraspekte aus den Augen lässt, sondern die wollten natürlich mehr hier sehen, so mehr Blut und mehr Effekte und keine Ahnung. Und dann wurde das Ganze dann doch zu einem Horrorszenario durch die Vision, die Emma hat. Mhm. Weil das, was er sich einbildet und diese Gratwanderung zwischen Realität und Wahn, die Bill Pullman hier durchlebt, das macht diesen Film nämlich extrem sehenswert, weil das ist gespickt mit krassen Special Effects, mit Practical Effects, ohne Ende. Mhm. Du hast hier ganz viele Practical Effects von irgendwelchen Sachen, die er sich einbildet, von Leuten, die aus Gräbern entsteigen, von ihm, der irgendwie in einem Sarg begraben wird und wo das Blut dann irgendwie diesen Sarg hochläuft und ihn so fast zum Ertrinken bringt und so, wo dann nur noch sein Gesicht rausguckt.
Okay, krass.
Und so eine Momente. Und da sind tatsächlich sehr, sehr gute Practical Effects dabei. Mhm. Also für Fans von so handgemachten Effekten, da bietet Die Schlange im Regenbogen einiges. The Serpent and the Rainbow. Deswegen hat mir der Film schon ganz gut gefallen.
Aber primär aufgrund der Practical Effects, weil du, also das, was du jetzt über Schauspiel und so erzählt hast, das klingt ja eher schwierig.
Ja, das ist so, das ist ein bisschen Hit and Miss auf jeden Fall. Also so wie Bill Pullman den auf jeden Fall spielt, ich kann es nur mit Nicolas Cage vergleichen. Er macht wirklich den Nicolas Cage. Das ist so drüber halt, so wie er da taumelt durch diesen Film, schreit, leidet, kriegt halt seine Eier an einer Stelle an den Stuhl genagelt.
Okay.
Und das ist auch noch so ein Ding, so Alter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Rest des Films da ganz normal hätte laufen können, aber gut, okay. Das, dieser Schmerz war schon sehr, sehr kurz, wo ich mir vorstellen könnte, okay, da hätte man wahrscheinlich ein paar längere, da hätte man eine längere Auszeit haben müssen. Und in Nebenrollen haben wir noch so ein paar Leute, die man vielleicht kennen könnte. Michael Gough, das ist der Alfred aus den alten Batman-Teilen, wo Michael Keaton noch mitgespielt hat.
Ja.
Die Fresse kennt man. Paul Guilfoyle kennen CSI-Fans. Spielt ja noch mit. Und Paul Winfield ist immer ein Oscar nominiert gewesen. Für Sounder 1973. Das ist auch nochmal ein Gesicht, was man gesehen hat. Also es machen ein paar bekannte Leute mit. Aber jetzt auch nicht die A-Riege. Und mit Bill Pullman hat man sich einen Typen gesucht, der noch komplett unbekannt war in Hollywood. Ist hier seine erste Hauptrolle. Und die wollten halt keinen Star, irgendwie nachdem Mel Gibson abgesprungen ist. Und Peter Weir wollte Wes Craven das anders aufziehen. Und der hat gesagt, er holt hier jemanden ran, der halt noch nicht bekannt ist. Und Wes Craven ist ja auch bekannt dafür, dass er teilweise so Weltstars geschaffen hat. Ich meine, Johnny Depp hat bei Nightmare zum ersten Mal sein Debüt gegeben.
Ja.
Was aus dem geworden ist, wissen wir. Hier hat er halt Bill Pullman zurückgeholt. Der ist halt auch noch gut im Geschäft danach gewesen und wurde zum Star. Und hat danach so Filme wie Independence Day gedreht und richtige Blockbuster.
Mhm.
Und das hier war seine erste Hauptrolle. Und da hat er schon ein gutes Näschen bewiesen, der Herr Craven.
Krass. Und war er denn erfolgreich?
Ja. Also so... War schon eine Plusrechnung. Hat auch 7 Millionen, 19,5 Millionen gemacht.
Ja, weil
nicht der Überhit, aber.
Ja, es klingt schon, ja halt auch schwierig, ne? Wenn der Regisseur eigentlich mit einer Herangehensweise da rangeht, dass er nicht das machen will, wofür er eigentlich gebucht wurde.
Ja.
Und die Studios dann da aber Einfluss nehmen und am Ende könnte ich mir halt vorstellen, ist das Endprodukt nicht so wirklich ein Guss.
Ja, dadurch wirkt das so ein bisschen durchwachsen eben. Du hast einerseits diese ernsthafte Geschichte von dem Anthropologen, der sich zusammenpackt mit so einer anderen Professorin, die da auf Haiti halt direkt tätig ist. Und dann hast du aber diese Horrorelemente, die dazwischen kommen, wo du dann denkst, okay, jetzt sieht es wieder aus wie Spuk in Hill House auf einmal.
Hm.
Und das ist so, das beißt dich so ein bisschen. Dann hast du noch dieses Overacting von Bill Pullman. Und dann diese Voodoo-Szenerie. Aber dadurch, dass auf Haiti so diese Voodoo-Stimmung herrscht und alles irgendwie so hitzig und dreckig ist und du die geilen Effekte zwischendurch auch hast, wo ich mich immer freue, so über so Practical Effects, ist das schon ein sehenswerter Film. Finde ich dann doch gut. Fantasy-Horror steht ja auch nur als einziges. Hat immer noch eine 18er Freigabe.
Oh, okay, krass.
Geht 98 Minuten aus dem Jahr 88 und The Serpent and the Rainbow von mir eine Empfehlung. Muss ein bisschen Retro gehen haben, natürlich für einen Film aus den 80ern.
Mhm.
Aber wer schon die Thematik oder den Film Angel Heart mochte, der kann hier auch mal reinschauen.
Mhm. Ja, aber klingt trotzdem so, als hättest du Angel Heart lieber gemocht.
Ja, weiß ich nicht. Nur weil jetzt Voodoo mitspielt, würde ich auch die Filme nicht vergleichen.
Ja, gut.
Macht doch Mary Max mehr als die Schlange im Regenbogen.
Oh. Ja, Toy Story wahrscheinlich auch.
Ah, weiß ich nicht. IMDb 6,5. 64 Metascore. Rotten Tomatoes bei einer 5,8. Von den Kritikern, das ist nicht so doll. Und 3,4 gibt die Audience und Letterboxd ist bei einer 3,2. Also ist eher mau.
Ja.
Viele finden den Film durchwachsen.
Also ich meine, das klingt ja so, als würdest du ihn auch einigermaßen durchwachsen finden. Das klingt halt nur so, als wäre dann unterm Strich schon mehr Positives dabei als Negatives, aber...
Sagen wir mal, ich kann verstehen, dass die Leute den durchwachsen finden. So würde ich es formulieren.
Ja. Ja, aber da, also es kam jetzt auch nicht rüber, als wäre das für dich ein Riesen-Highlight.
Nee, das deswegen Highlight ist es nicht, aber es ist für mich trotzdem sehenswert und
ja. Ach, ich schwank mal wieder so ein bisschen.
Mhm.
Und ich sag.
Ja, verlieren kannst du hier nicht mehr, glaube ich.
Naja, du. Ich sag 7.
Nee, hast du doch noch daneben gehauen. Das ist eine 8.
Aber eine 8, Alter. Ist
trotzdem locker. Ja. Das ist eine 8.
Ja, locker ist anders, Alter. Okay, krass, 8, wirklich?
Mhm.
Also ich hätte bestenfalls 7,5 gedacht, aber okay.
Nee, war dann doch eine 8.
Huh.
Gerade so die Practical Effects und so, die haben es dann rausgeholt. Wenn es die nicht gäbe, dann wäre der wahrscheinlich bei einer 7 gelandet, aber...
Wie lange geht der, hast du gesagt?
98 Minuten.
98, okay, aber dann müssen die Practical Effects ja schon auch einen großen Anteil einnehmen.
Da ballert einiges, ja.
Ja?
Mhm, definitiv.
Glaubst du, der würde mir gefallen?
Ich kann mir vorstellen, dass du Spaß daran hast, ja.
Okay. Krass, ich habe echt noch nie was von dem Film gehört.
Kann mir schon vorstellen, dass du Spaß daran hast. Weil der funktioniert ja nicht so über diese Jumpscares. Weißt du, das ist ja nicht so diese klassischen Horroraspekte, aber du hast trotzdem so Skelette, die er sich halt einbildet, so die ihn anfangen, so auf ihn zuzugehen und so, oder ihn anfangen zu würgen und so. Und er ist schon recht explizit auf jeden Fall. Er hat schon was.
Hm.
Man hat schon gemerkt, dass das Studio die Horroraspekte noch mit reinschreiben wollte.
Mhm.
Ja, also das war noch nicht seine harmlose, eher kommerzielle Zeit hier mit Scream in den 90ern, sondern in den 80ern war er noch ein bisschen dreckiger unterwegs, der Wes Craven.
Der Wes Craven.
Alright, The Serpent and the Rainbow, 88. Fertig.
Okay. Dann zum letzten Film der heutigen Episode. Eine, oder? Stimmt doch.
Ja, ja, schön reingekackt hier mit den Punkten, da geht nichts mehr. Ich kann höchstens meinen Abstand noch vergrößern.
Mhm. Na, mal gucken. Das ist jetzt hier ein recht kleiner Film. Aus dem Jahr 2015. Eine Komödie, aber auch Drama und Romance steht hier noch mit im Genre. Und ein 90-Minüter.
Mhm.
Hello, my name is Doris. Sagt er dir was?
Sag mal was.
Hast du den im Regal stehen?
Nee, den habe ich nicht im Regal stehen. Den habe ich tatsächlich auf meiner Videobuster-Liste. Da ist der unterwegs.
Ja, okay.
Und den hätte ich mir dann früher oder später, würde man mir den zuschicken.
Mhm. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob du da hinterher noch Bock drauf hast.
Ich auch. Vielleicht kannst du ihn mir madig machen.
Ja, vielleicht ist das auch gar nicht nötig. Mal schauen.
Mhm.
Regisseur ist Michael Showalter. Du hast von ihm schon The Big Sick gebracht.
Mhm.
Ich glaube, wir hatten es auch mal von Lovebirds. Ich gucke gerade The Shrink Next Door. Wieder Will Ferrell und Paul Rudd.
Auch von ihm.
Auch von ihm. Und jetzt, da gab es ja auch so einen kurzen Hype wegen großer Kritiken. The Eyes of Tammy Faye ist auch von ihm.
Ah ja.
Na, das jetzt hier mit Jessica Chastain. Dieses, eine Art Biopic. Und das ist der Herr, der eben aus diesem The State Ensemble ist. Diese MTV-Serie, die ich mal gebracht habe. Das waren seine Anfänge. Und deswegen ist der Herr seither echt gut im Business. Und hat eben 2015 diesen Film gemacht. Den hat er auch mitgeschrieben. Aber das Ganze basiert auf einem Kurzfilm von Laura Taruso namens Doris and the Intern. Deswegen hat sie hier auch mitgeschrieben. Es geht um... Titelgebende Doris. Doris Miller ist so eine schüchterne, aber doch irgendwie sehr exzentrische Frau um die 60. Und die hat ihr ganzes Leben lang bei ihrer Mutter gelebt. Jetzt stirbt die Mutter zu Beginn des Films und fortan muss also Doris alleine leben, lebt aber weiterhin in dem Haus der Mutter. Und schon bei der Beerdigung der Mutter, die halt eben auch erzählt wird, kommen ihr Bruder und dessen Frau, Bruder Todd und Frau Cynthia, wollen sie überreden, das Haus zu verkaufen, weil es ja viel zu groß für sie ist. Und ein großes Problem bei der Sache, Doris ist eine Horderin. Die bewahrt alles auf, was ihr irgendwie unterkommt. Ne? Also geht auch so weit, dass sie dann, wenn sie irgendwo an der Straße was sieht, was ihr gefällt, nimmt sie das auch mit.
Und Stühle aus dem Meer, alte TV-Spielfilme,
alles
wird gehortet.
Ja, ja, genau. Und so steht da halt auch in jedem Zimmer irgendwie eine Menge Schrott rum. Und also das Haus ist von innen schon eine echte Herausforderung. Und deswegen sagt eben ihr Bruder so, ey, du musst echt da mal aufräumen, alles raus und das Haus verkaufen und du musst jetzt mal dein eigenes Leben leben, weil Mutter ist tot und du bist einfach über 60 und es kann so nicht weitergehen. Jetzt arbeitet die seit Jahrzehnten in so einer Firma, die mittlerweile aber auch schon auch sehr gewachsen und modernisiert wurde. Die ist da so ein bisschen das Überbleibsel aus der alten Riege, weil die da eben seit Jahrzehnten dafür zuständig ist, Daten ins System einzutippen. Mhm. Und so ist sie also in diesem Unternehmen, wo eigentlich nur relativ junge Menschen arbeiten. Und so kommt es eines Tages dann auf dem Weg zur Arbeit, lernt sie einen neuen jungen Kollegen kennen, namens John. Und sie ist schockverliebt.
Da ist er wieder, schockverliebt.
Total. Das ist wirklich, also es ist schön, weil die haben natürlich so eine, die stehen dann bei der ersten Begegnung, bei der zweiten Begegnung dann eben so hauteng im Fahrstuhl, wo halt der voll mit Menschen ist. Und die stehen halt so Gesicht an Gesicht und er versucht die Situation so ein bisschen aufzulockern. Und sie ist halt völlig gelähmt, kann überhaupt nicht reagieren und merkt dann eben kurz danach, dass er jetzt Teil ihrer Abteilung ist und da halt ein neuer Mitarbeiter ist, der auch noch ein bisschen eine höhere Position hat. Ja, und dann geht's in diesem Film drum, dass Doris sich über ein Selbstverbesserungsseminar neuen Mut zusprechen lässt und dann beschließt Doris, diesen jungen Mann zu erobern.
Tja. Okay, jetzt kenne ich schon mal die Story, weil die habe ich bisher, glaube ich, noch nicht gehört. Ich lese mir selten die Inhaltsangabe durch oder weiß, worum es geht, wenn ich mir so einen Film darauf setze.
Ja, also bei dir war wahrscheinlich ja die Besetzung ausschlaggebend, weil das ist hier schon ziemlich beeindruckend, weil wir haben hier eine Oscar-Preisträgerin, die Doris spielt. Die Dame ist nämlich Sally Field.
Und wofür war Sally Field Oscar nominiert?
Na, für Lincoln unter anderem.
Das ist natürlich auch Forrest's Mutti.
Ja.
Da gab es, glaube ich, auch eine Oscar-Nominierung.
Ja, deswegen, ich glaube, die hat die nur einen oder? Auf jeden Fall, Nominierung hat sie diverse. Mhm. Bei Auszeichnung weiß ich es ehrlich.
Ja, Auszeichnung weiß ich auch nicht.
Ja, und der junge, neue Kollege, der attraktive John, der wird gespielt von Max Greenfield.
Ach, siehst du, das habe ich schon vergessen.
Tja, New Girl-Fans.
Der ist das.
Kennen ihn als Schmidt.
Schmidti.
Und das ist schon auch wieder krass, Alter, wie viel von Schmidt in dieser Figur hier ist, ist herrlich. Mhm. Also man könnte jetzt auch vermuten, das ist halt einfach viel von dem, was Max Greenfield so mitbringt. Aber du hast hier wirklich einige Schmidt-Momente. Und er ist auch nicht der Einzige aus New Girl, weil wir haben hier Natasha Lyonne, spielt auch noch eine kleinere Rolle. Die war ja auch, glaube ich, sogar einer der Love Interests von Schmidt, ne? Über eine gewisse Zeit.
mehr als das.
Ja, ich habe nur gerade wie versucht, ich weiß, dass sie auch bei Nougal dabei war, aber ich kriege eben nicht mehr so ganz zusammen,
naja, was sie für eine Funktion hat. Seine große Liebe, also schon mehr als ein Love Interest.
Seine große Liebe ist natürlich nicht Natasha Lyonne, Alter.
Ach so, Natasha Lyonne, Entschuldigung.
Das ist die aus Orange is the New Black.
Ja, die habe ich jetzt verwechselt.
Ich glaube, die war über ein paar Episoden, war die irgendwie auch so eine Affäre, weiß nicht was von ihm.
Ich habe die verwechselt, oder? Kann mich gar nicht mehr erinnern, dass die bei New Girl mitgespielt hat. Natasha Lyonne, Matroschka und Orange is the New Black. Aber
genau.
Ich wusste gar nicht, dass bei New Girl mitmacht. Also zumindest kann ich mich nicht mehr erinnern. Nee, die habe ich jetzt verwechselt natürlich mit hier, wie heißt die denn?
Nee, warte mal. Doch, Natasha Lyonne war auch in New Girl. Der Witz ist, es kommt noch jemand. Peter Gallagher spielt hier nämlich auch noch mit. Mhm. Der war definitiv auch bei New Girl, weil der ist nämlich Schmidts Vater. Das weiß ich noch.
Das weiß ich auch.
Ja, und Peter Gallagher spielt hier den Typ, der dieses Selbstverbesserungsseminar gibt.
Ah, okay.
Und diese Bücher und so, die sich Doris halt so reinzieht. Und der hat dann halt so Sprüche wie Someday, wie war das? Someday is not a weekday oder so. Oder nicht ein Tag in der Woche heißt Someday, weil halt Leute, die sagen, ne, so irgendwann mache ich das und das. Und dann sagt er halt mit seinem geilen Selbstverbesserungsscheiß, ja, Someday ist aber kein konkreter Tag. Ach so. Deswegen, ne, musst du den konkreten Tag vornehmen. Ja, und solche Sachen. Der Bruder von Doris, Todd, wird gespielt von Steven Root. Den kennen wir ja aus Barry.
Sehr umtriebig, der
Kerl. Und aus Office Space und Co., ja. Dann haben wir auch noch Kumail Nanjiani. Spielt ja auch noch mit. Rebecca Visocki, die Dame hatte ich neulich in Dopesick. Und die kennen auch Leute aus Devious Mates und so. Die hat schon auf jeden Fall auch eine Menge gemacht. Und die ist hier so die Chefin der Abteilung, der dann eben John unterstellt wird. Mhm. Und dann haben wir noch die beste Freundin von Doris, Ross, gespielt von Tyne Daly. Die Dame hat ja auch schon verflucht viel gemacht. Das ist wahrscheinlich auch wieder eine von denen, wo die meisten das Gesicht kennen, aber den Namen dazu eben nicht. Aber die hat 6 Emmys, die hat bei Wings mitgespielt, Judging Amy, sonst was. Also wahnsinnig viel gemacht. Und deswegen war ich dann schon überrascht, als ich gesehen habe, was dieser Film für ein Budget hatte, weil das ist schon ein ordentliches Line-up. Allen voran natürlich mit Sally Field, aber die haben sie halt mit der Geschichte gekriegt, weil dieser Film hatte gerade mal ein Budget von 1,3 Millionen.
So wenig?
Ja, Mann, 1,3 Millionen. Überleg mal, die meisten Folgen die meisten einzelnen Folgen von großen Serien kosten mehr. Mhm. Und hier hast du dann irgendwie Oscar-Preisträger und sonst wie ausgezeichnete Leute, die in diesem Film mitmachen. Aber eben, also gerade für Sally Field war natürlich das Totschlagargument, dass du hier sehr ungewöhnlich, einfach leider muss man sagen, du hast hier halt eine Frau über 60, die im Zentrum der Geschichte steht. Und dann vor allem auch in diesem, die steht auf einen weitaus jüngeren Mann. Mhm. Die Konstellation hat man sonst auch eher andersrum, geschlechtermäßig. Deswegen ist das schon irgendwie sehr neu und ich kann verstehen, dass Sally Field da Bock drauf hatte. Mhm. Ja, haben sie in 3 Wochen abgedreht. Beziehungsweise 3 Wochen L.A., 3 Tage New York und dann war das Thema durch. Also deswegen, das ist schon alles in allem ein kleiner Film, aber das Ergebnis ist sehenswert. Das hat wirklich, das hat eine Menge Charme und das ist definitiv nett und mehr. Also kannst du halt auch nicht viel verkehrt machen in den 90 Minuten. Und tatsächlich auch mit keinem vorhersehbaren Ende. Mhm. Also da machen sie schon nicht alles nach Schema F. Und wie gesagt, ich finde das echt erfrischend, mal so einen Blickwinkel in der Geschichte zu haben. Weil ich meine, wie oft hast du solche Geschichten, wo es halt um irgendwelche Mitzwanziger geht und so. Und oder gegebenenfalls eben die Geschlechter verdreht. Aber hier hast du halt wirklich eine Frau, die eine über 60-Jährige spielt. Und witzigerweise ist Sally Field ja auch exakt doppelt so alt wie Max Greenfield. Also sie war zum Drehzeitpunkt 68, er 34. Mhm. Und diese Diskrepanz mit den Geschlechtern habe ich so noch nie in einem Film gesehen. Deswegen fand ich das schon irgendwo erfrischend.
Nicht mit der Diskrepanz, nee. Du hast zwar ein paar Filme, die es so bedient haben. Es gab diesen Film mit Catherine Zeta-Jones. Da spielt auch hier der eine, der bei Hangover mitgespielt hat, der so verschollen war in dem ersten Hangover von der Truppe. Ja. Der spielt auch so einen jüngeren Love Interest von ihr.
Ist nicht auch Todd?
Ich weiß nicht mehr, egal. Ich habe auch den Namen vom Schauspieler vergessen. Ja. Und ja, und die vergucken sich dann auch ineinander. Sie ist aber irgendwie 10 Jahre älter als er, aber ist auf jeden Fall auch ein anderes Gepanzertier.
Ja, also eben 10 Jahre, das meine ich. Das haben wir schon oft gesehen in die eine oder andere Richtung. Aber hier hast du halt wirklich einen Altersunterschied von 34 Jahren. Mhm. Und das ist amtlich.
Und die Tagline könnte man auch auf die Bewegungsbanausen hier ummünzen. Die lautet, she's not ready to act her age. Mhm. Passt schon.
Ja, das passt sehr gut. Ja, und ich habe da ein Interview mit den Produzenten gelesen, was sehr interessant war, weil, also gerade so, die haben so ein bisschen über diesen Ritt erzählt, den dieser Film halt durchmachen musste auf dem Weg zur Veröffentlichung. Mhm. Weil die wurden in Sundance abgelehnt und dann ging es aber darum, dass der natürlich Independent Release werden musste. Und dann ging es darum, über Screenings halt irgendwie eine Zielgruppe zu finden, um den auch entsprechend platzieren und bewerben zu können. Und das ist halt hier so ein bisschen tricky. Weil die Zielgruppe ist natürlich primär sehr alt. Das heißt, du hast hier halt wirklich Frauen Ü50, Ü60, die sich für diesen Film interessieren. Und dann wiederum aber so eine ganz junge Generation, die halt Murder woke ist und die das natürlich total cool findet, dass du hier so eine Geschichte mit so einer Figur im Fokus erzählst.
Ja, Moment, wie passe ich jetzt da rein, als Mit-40er, der sich diesen Film auf die Wunschliste gepackt hat?
Laut Kinoscreenings erstmal wenig bis gar nicht. Jetzt bist du ja aber nicht der, was dein Konsumverhalten von Filmen angeht, nicht der Klischeemann.
Das mag sein.
So, deswegen, ich glaube, du wirst ja auch deinen Spaß haben. Erst recht, weil du halt eben auch diese Anknüpfungspunkte hast wie ich, ne? Dass du New Girl gesehen und gemocht hast. Das hilft natürlich enorm bei Max Greenfield. Mhm. Und dann ist hier die Chemie zwischen Max Greenfield und Sally Field echt gut. Also das hat, wie gesagt, das hat sehr viel Charme. Der Film kommt nicht ganz ohne ein paar Klischees aus. Aber wie gesagt, definitiv ein sehr netter Film und ich habe den sehr gerne geguckt und das ist wieder mal ein Beleg dafür, du brauchst keine Hunderte von Millionen Dollar, um einen brauchbaren Film zu machen. Und eben bei dieser Publikumsfindung, so, da haben sie ja eben Screenings gemacht und dann hat die Produzentin erzählt, dass sie neben ihr eine Frau saß, die sich drüber beschwert hat, dass ihr Alter im Fragebogen nicht aufzufinden wäre, weil ne, die halt hinterher dann für diese Erhebung, was die Reaktion angeht, musst du halt ein Alter mit eintragen, diesen Fragebögen. Und das Alter geht bis 99. Und die Dame war 100.
Okay.
Und war schwer begeistert von dem Film. Aber ich glaube eben, das funktioniert auch, wenn du ein paar Jahre drunter bist. Aber es hat natürlich eben viel mit diesem Blickwinkel und dem Fokus der Geschichte zu tun. Aber nichtsdestotrotz hat der wirklich gut funktioniert dann, weil die haben dann sich einiges an Zeit gelassen, um den eben entsprechend zu platzieren, haben dann mit kleineren Kinos angefangen, wenige Screens und das wurde dann immer größer, weil der wirklich gut funktioniert hat. Mhm. Und so haben die aus diesen 1,3 Millionen 14,6 gemacht, was nun wirklich sehr, sehr gut ist und das ist sogar so gut, dass das war der viert erfolgreichste Indie-Film in diesem Jahr. Und das bei so Filmen wie The Witch, Eye in the Sky und Hell or High Water. Das waren die einzigen drei, die erfolgreicher waren.
Okay, wie krass.
Deswegen, die Rechnung ist aufgegangen und natürlich hat Sally Field wahrscheinlich dabei geholfen, wenn die da draufsteht, dass da Leute erstmal interessiert daran sind. Mhm. Aber das ist wirklich, das ist echt eine nette Geschichte und glaube ich, ist auch was, was man sich eben oftmals haben ja so unsere Podcast-Kollegen, dann geht's drum, ist das ein Film, den ich mit meiner Frau angucken kann? Und ich glaube, das ist definitiv einer davon. Mhm. Ja, hello, my name is Doris. Ab 6 Jahren freigegeben, entsprechend harmlos. Und dann sage ich jetzt mal was zu den Punkten. Oder?
Mach mal.
Alter, ich habe noch einen Trivia-Effekt, den habe ich gar nicht vorgelesen. Zum Thema Verbindung zwischen Max Greenfield und Peter Gallagher. Ne? Nicht nur, dass der bei New Girl seinen Vater gespielt hat. Max Greenfield hat auch einen jungen Peter Gallagher bei The O.C. gespielt.
Ach wirklich?
Ja.
Ich meine, ich hab ja O.C. komplett durchgeguckt, aber da kannte ich Max Greenfield noch nicht. Deswegen habe ich ihn wahrscheinlich komplett vergessen.
Ja, das klingt ja auch so, als wäre es irgendein Flashback, weil primär spielt die Handlung.
Ja, es muss ein Flashback gewesen sein. Da gab es nicht viele Flashbacks, also es muss irgendwie eine Folge gewesen sein. Ja. Aber es ist interessant, weil die beiden...
Die scheinen ähnlicher
durch
zu sein.
Die gehen auch durch als Vater und Sohn, also locker.
Total.
Das ist schon... Da sieht man schon die Ähnlichkeit.
Ja. Gut, Zahlen. IMDb 6,6. Metascore 63. Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 6,9. Und vom Publikum 3,9. Letterboxd 3,3. Das ist also alles in einem recht ähnlichen Bereich.
Okay, viel kann ich heute nicht mehr retten. Ja, ich versuche natürlich trotzdem eine Punktlandung und sage eine 7,5.
7.
Eine 7? Mhm. Schon wieder neben geworden. Okay, heute konstant unterwegs.
Nee, das erste Mal lagst du richtig.
Ja, nur beim ersten Mal, ansonsten danach die ganze Zeit verkackt.
Ja, aber gut, wir haben uns heute beide nicht mit Ruhm bekleckert.
Ich habe mich mit weniger Ruhm bekleckert.
Yeah.
Kannst du bitte nachschlagen im Redewendungsbuch mit Ruhm bekleckert, wo das herkommt?
Hier, das ist tatsächlich eine gute Frage, Alter. Wo kommt mit Ruhm bekleckern her? Geil, jetzt, das müssen wir auf jeden Fall bei der Aufnahme jetzt auch eigentlich immer dabei haben. Ne? Das darfst du eigentlich gar nicht mitnehmen, Alter, weil das müssen wir wahrscheinlich öfter mal was nachschlagen.
Ja, das stimmt. Den müssen wir hier lassen und wir müssen Second Jan hier lassen, der hier auch immer wieder nachschlagen muss.
Der freestylt ja auch ganz gerne mit seinen Redewendungen. So, -2, -3 hast du, ich habe -2.
Du -2, ich -3.
Genau.
Okay. Nee, mit Ruhm bekleckert haben wir jetzt beide nicht, aber ich noch weniger.
Aber wir haben heute von miserabelsten Sachen bis richtig, richtig guten Sachen hatten wir ja alles dabei.
Ja, das stimmt, war eine bunte Mische.
Mhm. So, mit Ruhm bekleckern, wie sieht's aus?
Nee, also ich sehe ja weder was bei Ruhm noch was mit Ruhm bekleckern.
Mhm.
ist sie anscheinend nicht mit drin.
Okay.
Oder ich finde es nicht.
Ja.
Gebe ich die wieder zurück. Was mir jetzt noch kurz vor Hosenknopf eingefallen ist, ist, dass wir noch gar nicht die Projekte genannt haben, was wir in der letzten Support-Episode so durchgenommen haben. Das war eine interessante Folge. Du hast sie wahrscheinlich nicht mehr auf dem Schirm oder vor dir, oder?
Nee, vor mir habe ich die nicht.
Also Lee hat über einen sehr aktuellen Film geredet, über Venom, Let There Be Carnage.
Mhm.
Und über die Serie Dopesick,
ja,
die du vorhin noch erwähnt hast. Und ich habe so ein Sammelsurium aus 5 Kurzfilmen, beziehungsweise so Filmen, die so zwischen 12, 13 und 30 Minuten ungefähr gehen, die auf der Schneiderliste drauf sind. 1001 Movies You Need to See Before You Die. Und davon habe ich mir 5 Filme vorgenommen. Night and Fog, Report, Hold Me While I'm Naked, Scorpio Rising und Mashes of the Afternoon.
Mhm.
Und habe darüber berichtet. Insofern haben wir eine ganz interessante Episode für die Supporter bei Patreon und bei Steady hingelegt.
Ja, warst du mal künstlerisch unterwegs.
Ein bisschen was anderes, ja. War mal Themenabend auf meiner Seite, nicht immer auf deiner Seite.
Mhm.
Ich habe ja eher selten Themenabend, aber den machst du ja eher mit Filme, die mit A anfangen oder heute Filme, wo eine Katze mitspielt oder keine Ahnung. Heute nur Filme, Dual Thrill. Ist ja eher so dein Ding.
Ja.
Aber diesmal war ich mal auf der Seite des Themenabendes.
Ja, fand ich super.
Cool. Haben wir das auch abgehakt und dann können wir noch ankündigen. Nächstes Mal können wir zu dritt Scheiße quatschen. Wir haben unseren Kumpel Otto haben wir wieder rangeholt.
Ja.
Dürfen wir schon mal teasern.
Mhm.
Mit dem nehmen wir die nächste Episode auf und dann haben wir noch ein, zwei illustre Gäste, die wir im Dezember noch mit hinzuziehen, bevor Silvester ist und die letzte Episode läuft.
Naja, kommt noch einiges.
Einiges. Achso, dann können wir vielleicht sagen, dass wir mit Otto, falls ihr Bock habt, noch da Filme nachzuholen. Mit denen gucken wir Dario Argentos
Opera.
Und der zweite Auftragsfilm ist
Green Room,
richtig. Auch wieder auf Dennis missgewachsen. Mhm. Diesmal, glaube ich, eher auf der positiven Seite.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Kenne ich beide noch nicht.
Ja. Und insofern, die beiden besprechen wir dann mit Otto. Also, wenn ihr Bock habt, den noch zu gucken bis zur nächsten Episode, dann wisst ihr, worüber wir reden.
Mhm. Da freue ich mich schon drauf.
Ja,
Otto
ich auch.
Ist auch immer cool.
Die Freude kommt von Herzen.
Ich sehe schon, du wirst Otto auch wieder fragen, wer das ist. Das ist jetzt so der Running Gag.
Natürlich frage ich ihn.
Natürlich.
Ja. Natürlich frage ich ihn. Gott, okay. Es sei denn, er macht seine Hausaufgaben und hört sich die aktuellen ein, zwei Episoden an.
Mhm.
Dann wird er natürlich wissen, wer das ist. Oder vielleicht auch nicht.
Ja,
vielleicht
gehen wir jetzt mal nicht von Zeit,
wer das ist. Vielleicht denkt das der hier.
Worum geht's?
Second Jan.
Warte mal, Second Jan hatte ich doch auch noch irgendwo hier. Ah ja, hier.
Ich liebe Pathos, wenn der Arsch qualmt.
Ja, da wollte er natürlich gesandwicht werden.
Natürlich.
Da habe ich und du hast das gleiche im Moment gedacht und wie er dann noch meinte, so, ja, ihr dürft mich auch samplen.
Mhm. Ganz gnädig.
Ey.
Und wir beide so.
So what? I don't care.
Richtig. Offensichtliches gesampelt werden wollen.
Ja.
Ja, aber ich freue mich auf die Folge mit Otto und so. Gucken wir mal, sind gespannt, was er mitbringt.
Mhm.
Und wie wir so die Hausaufgaben zu dritt zerlegen.
Ja.
Alrighty.
Alright.
Wir gehen nachher noch ins Kino. Jetzt nehmen wir noch ein kleines Episodchen für die Supporter auf. Und in diesem Sinne können wir die Banausen-Gefolgschaft entlassen, oder?
Würde ich auch sagen.
Alles klar.
Vielen Dank fürs Supporten, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode.
Ja. Yeah.
Bewegt Bild Banausen.